Die Gründungsidee zu Priceable heraus kommt aus der Beschäftigung mit der Finanzierungsstrecke. Man muss sich das vorstellen, der Kunde trifft eine Entscheidung, die größte Finanzentscheidung seines Lebens. Er kauft etwas oder sie kauft etwas, was am Ende des Tages natürlich den Kern, häufig den absoluten Großteil des Vermögens betrifft und ausmacht und noch dazu das einzige Asset ist, was emotional aufgeladen ist. Und wir aus einer Bank, Versicherungsindustrie heraus tun so, als hätte der Kunde keine weiteren Fragen mehr mit der Sekunde des Vertragsabschlusses. Was ich damit sagen möchte, ist, dieser Datenpunkt der unmittelbaren Verkauf in der Nachbarschaft wird heute nicht übersetzen in einen vertriebslichen Impuls. Propensity Modeling hilft dir an dieser Stelle, weil es diese Näherung, die du hast, aus direkten Verkaufssignalen in der Umgebung, würde einem Makler, das hier angeschlossen ist an ein Price-Hubble-System, den Trigger geben, zu sagen, ruf den Kollegen an. Und das ist ja das, was mich auch so reizt, mich in dieser Thematik unternehmerisch zu betätigen, weil wir können Banking viel, viel besser machen. Und wir müssen uns mal lösen von dieser Lethargie in dieser Industrie und von dieser Komfortzone, in der wir da immer noch sind. Und wir müssen mal beginnen, dem Kunden das anzubieten, was der Kunde will und was heute technologisch darstellbar ist. Ja.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Dr. Stefan Heidmann, der Gründer und CEO von Priceable. Priceable bezeichnet sich selbst als weltweit führendes Analyse- und Datenunternehmen basierend auf künstlicher Intelligenz für die Immobilienbranche. Stefan hat Priceable 2016 gegründet mit Markus Stadler zusammen in Zürich, während er gerade dabei war, die Schweizer Baufinanzierungsvermittlungsplattform Moneypark aufzubauen. Moneypark, vielleicht für die deutschen Hörer, ist so vergleichbar mit Interhyp, Hypoport in Deutschland, also Kreditmarktplatz. Stefan, herzlich willkommen im ImmoKaiser-Podcast.
Vielen Dank, Robert, für deine Einladung und auch einen schönen Gruß an deine Zuhörer und Abonnenten.
Wir starten in den Podcast immer mit einer Schnellfragerunde, die besteht aus drei Fragen. Frage Nummer eins, außerhalb deiner eigenen vier Wände, Stefan, wo lädst du da deinen Akku auf?
Oh, ich hatte einige Inspirationsquellen. Ich würde meine Familie zunächst mal nennen und meine beiden Töchter, die mir auch außerhalb der eigenen vier Wände wirklich sehr viel Freude machen. Ich mache noch gern Sport. Ich habe gerade in der Vor-Covid-Zeit sehr viel Thai-Boxing gemacht, jogge gerne, fahre Rennvelo, Mountainbike, aber auch einfach mit Gesprächen mit Freunden, Business-Kollegen. Ich höre viele Audiobooks, muss ich sagen. Das sind auch für mich ein wichtiger Bestandteil der Inspiration. Und last but not least, wo wir jetzt schon so intim zu zweit sprechen, ich habe eine Leidenschaft für Autos und für mich ein Besuch bei einem Autohändler meines Vertrauens, Tiefenentspannung, kann ich nur sagen. Da treffe ich aber nicht unbedingt auf Gegenliebe bei meiner Frau und Teilen meiner Familie.
Passt aber ganz gut in die Immobilienbranche, wo es ja den einen oder anderen Autoverrückten gibt. Hast du ein Lieblingsauto?
Ah, natürlich hat man Lieblingsautos, aber ich mag sowohl alte italienische Sportwagen, ich mag aber auch die modernen Autos. Insofern, es darf gerne sportlicher sein, aber ich muss immer einen Kompromiss wählen zwischen dem, was ich noch nutzen kann und dem, was mir einfach nur Spaß machen würde.
Und deine Kinder, wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
8 und 11. Zwei Mädels, 8 und 11. Schönes Alter. Machen viel Freude. Werden immer frecher, aber machen viel Freude.
Und bei den Audiobooks, hast du da eine Empfehlung für uns?
Ach, ich wechsle immer durch zwischen Fiction und Non-Fiction, muss ich sagen. Also ich höre viele Biografien, Autobiografien, wirtschaftsnahe Bücher, aber ich höre auch wirklich viel, ich sage mal einfach nur in Entspannungsliteratur, Dinge, die mir Spaß machen bei der Autobahn, einfach reinzuhören und ich sage mal nicht unbedingt das Tiefengeistige zu bemühen, sondern Dinge, die mir Spaß machen. Ich habe da eine Reihe von Lieblingsautoren, die ich immer wieder höre. Aber das ist ein relativ buntes Potpourri.
Jetzt muss man sagen, du sitzt ja gerade in Kalifornien. Ja, wir sind verbunden über Riverside als Podcast-Plattform. Jetzt hast du eben das Thai-Boxen erwähnt. Ist nicht Mark Zuckerberg auch ein Thai-Boxer, mit dem du dich dann auch sperren könntest?
Der ist verdammt gut in Form. Also ob das Sparing gut ausgehen würde, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, ja, er macht das auch. Es machen viele. Es ist einfach eine schöne Sportart, weil es unglaublich intensiv ist und in relativ kurzer Zeit man sich komplett auspowern kann. Aber es ist auch verletzungsanfällig, wie meine jüngere Tochter gerade erfahren hat. Die macht noch kein Thai-Boxing, aber Jiu-Jitsu und hat sich diese Woche den Fuß gebrochen. Unschön. Aber auch das passiert beim Boxen.
Dann gute Besserung an der Stelle.
Dankeschön.
Das ist ein Immobilien-Podcast, deswegen komme ich gar nicht an der Frage vorbei. Hast du selber Immobilien?
Habe ich. Selbst genutzte Immobilien in der Schweiz und auch hier in den USA. Ich habe auch Renditeimmobilien in der Schweiz und in Deutschland.
Also von daher bist du auch privat voll im Thema drin, ja?
Ja, gehört für uns auch in der Familie dazu, ja. Wichtig.
Letztes Jahr habt ihr auf der Expo Real den Renovation Advisor gelauncht. Ist das denn auch etwas, wo du privat im Renovierungsumfeld dich betätigen könntest?
Also erstmal, das Thema Renovation ist natürlich für uns, jeder, der mit Immobilien involviert ist, ein Dauerthema. Das Instandhalten der Immobilie, aber auch die nachhaltige Sanierung der Immobilie, Renovation, Modernisierung, Sanierung, das geht ja häufig Hand in Hand. Insofern wichtiges Thema. Natürlich gucken wir uns das auch privat an. Wo ist welche Investition fällig? Wie zahlt sie sich aus? Wann zahlt sie sich aus? Macht man das nur aus ich sag mal, emotionalen Gründen heraus oder um Lebensqualität aufzuwerten? Oder macht man das auch aus einer finanziellen Ratio heraus? Und das sind natürlich auch die unterschiedlichen Use Cases auf der selbstgenutzten und der Renditeimmobilienseite. Und diese Dinge unterstützen wir auch mit den technischen Produkten, die wir in diesem Umfeld anbieten.
Und du privat, kannst du auf einer Baustelle Hand anlegen?
Ich höre ja auch in deinen Podcast hinein und ich war beeindruckt, wie einige meiner Vorredner da geschwärmt haben von ihren Talenten, das Haus quasi vom ersten Krümel bis zum Dachstuhl hochzuziehen und auszustatten. Ich muss leider zugestehen, dass ich handwerklich sehr unbegabt bin, was nicht unbedingt lustig ist. Also mein Schwager ist ein absoluter MacGyver-Typ, der kann alles und das kostet mich jedes Mal wichtige Punkte daheim, wenn er kommen muss, um die Glühbirne zu wechseln. Ganz so krass ist es vielleicht nicht, aber ich kann anpacken. Ich habe auch kein Problem damit, mich schmutzig zu machen auf einer Baustelle. Ich habe auch einige Wochen zwischen meinen schriftlichen Abiturprüfungen lang, lang ist her und der mündlichen auf der elterlichen Baustelle gearbeitet. Die haben damals ein kleines Winzerhaus in der Pfalz gekauft. Es musste komplett neu renoviert und saniert werden. Da habe ich Wände Sand gestrahlt. Habe ich seitdem nie wieder gemacht. Habe ich höchsten Respekt davor. Schmutzige Angelegenheit. Aber man gewinnt nur mehr Respekt vor Arbeitern auf der Baustelle nach so einer solchen Erfahrung. Viel weiter, ehrlich gesagt, gehen meine handwerklichen Fähigkeiten aber nicht.
Stefan, stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Ich bin in Deutschland geboren, in Münster, bin mittlerweile Deutsch-Schweizer, habe beide Staatsangehörigkeiten, weil ich 15 Jahre in der Schweiz gelebt habe. Ich habe während meines Studiums in Münster, Singapur, London und München Jura und BWL studiert, nachher auch promoviert, in München gelebt zwischen 2003 und 2007. Habe da auch meine erste Karrierestation begonnen. Ich war zwischen 2002 und 2012 bei McKinsey im Finanzsektor beratend tätig für große Banken und habe die Firma als Partner 2012 verlassen, um, ja, ich glaube, sagen zu können, mit grenzenloser Leidenschaft, aber auch einer hohen Prise Naivität Unternehmer zu werden. Habe Moneypark in der Schweiz gegründet. Aufgebaut, skaliert, 10 Jahre lang geführt und lebe jetzt seit gut 2 Jahren, im September werden es schon 2 Jahre, in San Francisco. Bin nach dem Verkauf der Moneypark nach San Francisco gezogen. Ansonsten, ja, verheiratet, 2 mega süße Töchter, über die wir schon kurz gesprochen haben. Viel zu wenig Zeit für Hobbys. Aber wenn, dann Sport an erster Stelle und seit Kindesbein Fan des FC Bayern München. Und bei dir, Robert, sehe ich Borussia Mönchengladbach im Hintergrund. Also auch bei dir spielt Fußball offenbar eine Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch legendäre Duelle zwischen Mönchengladbach und Bayern München. Und es ist, glaube ich, so, dass Mönchengladbach die Mannschaft der Bundesliga zumindest ist, die die beste Bilanz hat gegen Bayern München. Von daher ist das gar nicht so schlimm, Bayern gegen Gladbach zu gucken. Aus Gladbacher Sicht, weil wir eigentlich noch häufig erfolgreich sind.
Das ist gut möglich. Ich glaube, in der letzten Saison haben viele Mannschaften ihre Bilanz gegen Bayern aufgebessert. Insofern hoffen wir mal, dass sich das wieder ändert.
Ja, also wenn Gladbach so gut spielen würde gegen die anderen Bundesliga-Mannschaften wie gegen Bayern, dann würden wir auch insgesamt deutlich erfolgreicher agieren als Team. Aber die Konstanz fehlt leider an der Stelle. Meiner Borussia. So, du hast gerade schon angesprochen, San Francisco, Zürich. Du lebst zwischen den unterschiedlichen Zeitzonen, du pendelst hin und her. Das sorgt natürlich auch für größere Komplexität, weil Hauptteil deiner Firma, die du führst, in Europa ihren Sitz hat. Wie gehst du damit um? Wie managst du diese Zeitverschiebung?
Ich könnte schnell antworten und dir sagen, mit einem sehr guten Wecker und viel Geduld bei meinen Kollegen. Und leider ist da nicht nur Witz dabei. Meine Tage beginnen hier wirklich sehr, sehr früh. Ich fange an zwischen 5, spätestens 6 Uhr morgens zu arbeiten, um halt einfach trotz dieser 9 Stunden Zeitverschiebung eine gewisse Überlappung mit meinen europäischen Kollegen zu haben. 6 Uhr hier offensichtlich, 3 Uhr oder 15 Uhr bei euch in Europa. Das heißt, der Tag hat schon fast 2/3 hinter sich. Insofern ist das nicht anders möglich für mich. Ab dem Mittag fange ich dann an, mehr und mehr mich um unsere US-Aktivitäten zu kümmern, auch unser japanisches Team regelmäßig zu begleiten. Insofern, die Tage sind lang, sehen anders aus, als ich sie in Europa hatte, sind aber durchaus machbar. Und wie gesagt, das Team, das dort unterstützt und auch viel Verständnis mitbringt, das macht es möglich, so zu arbeiten. Es ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsbeschäftigung, morgens zu Bäckers Zeiten aufzustehen, aber es gehört einfach ein Stück weit dazu. Schmerzhaft sind nur die Tage, muss ich dir ehrlich sagen, wo es dann nachts noch Calls gibt. Wenn du so um 11 nochmal den Call musst, abends, weil dann schon wieder Morgenzeit ist, lässt sich nicht immer vermeiden. Aber dann werden die Tage richtig lang. Also das sind meine absolut unbeliebtesten Tage. Ansonsten muss ich sagen, geht das. Ja, auch wenn es nicht mein Lieblingsrhythmus ist. Ja.
Wie muss ich mir Stefan Heidmann als Manager vorstellen in der Zusammenarbeit? Was nimmst du dir noch selber und was gibst du auch gerne ab?
Ja, für dein Vorstellungsbild von Stefan Heidmann als Manager müsstest du wahrscheinlich meine Kollegen interviewen. Ich bin nicht sicher, ob ich da gut rauskäme. Aber schau, ich versuche meinen Kollegen sowohl einen Anspruch zu bieten, als auch hoffentlich eine Motivation, auch ein Mentorship, was ich finde extrem relevant ist. Ich habe das selber bei McKinsey sehr intensiv erlebt, sehr geschätzt. Also ich habe sehr enge Kollegenbeziehungen, mit denen ich sehr gerne sehr tief arbeite. Insofern, ich glaube, das sind für mich prägende Elemente von vielleicht dem Management-Spiel, den ich versuche zu leben. Ansonsten ist das für mich eine Kombination aus Dingen, von denen ich sie selber mache, von denen ich weiß, dass ich sie hoffentlich einigermaßen vernünftig mache, aber auch ganz klar Themen, bei denen ich mich so weit fernhalte wie irgendwie möglich, weil ich schlichtweg Dinge habe, die bei anderen Kollegen besser aufgehoben sind. Und darum arbeiten wir als Team und versuchen uns da so best wie möglich aufzuteilen. Das ist so ein bisschen mein Arbeitsstil. Was mache ich selber? Tut einiges. Fundraising insbesondere, M&A, unsere Strategie, das Business Development mit vielen ausgewählten, sehr großen Kunden bei uns, auch völlig geografieübergreifend. Also im Moment aktuell wieder stark im Dachraum, aber auch im letzten Jahr vor allem sehr viel UK, jetzt anfangend USA. Ich habe auch Kundenbeziehungen in Japan, die ich mit meinem japanischen MD direkt und vor Ort begleite. Markterweiterungen, Expansionsthemen, das ist so das Themenfeld oder die Themenfelder, in denen ich mich am meisten aufhalte.
Also wenn jetzt ein neues Land sozusagen vertrieblich erschlossen werden soll, dann bist du auch vorne mit dabei und kümmerst dich darum, sozusagen die ersten Flagship-Kunden dann auch zu gewinnen für die Firma.
Ja, das ist genau so. Also wirklich sowohl von der strategischen Perspektive auf neue Geografien und Erweiterungen, als auch von der Frage, wie gehen wir an diese Länder heran, wie nähern wir uns diesen Themen direkt über Partnerschaften, Akquisitionen, die in der Vergangenheit für uns eine sehr große Rolle gespielt haben in diesen Schritten. Und dann ja natürlich, am Ende zählt für uns einzig und allein der Kunde und die Kundenbeziehungen. Das heißt, wo man ich da helfen kann, Kundenbeziehungen vor Ort aufzubauen und mit den lokalen Teams zum Wachsen zu bringen. Da springe ich rein. Ja.
Jetzt hast du ja eben gesagt, so ein Stück weit auch naiv in die Gründung reingesprungen. Andererseits hast du ja jetzt mit Moneypark und kann man auch, denke ich, jetzt auch über Pricehubble sicherlich schon sagen, zwei erfolgreiche Unternehmensgründungen im Immobiliensektor aufgebaut, wo Technologie, Immobilien und Transformation ja auch Gemeinsamkeiten für diese beiden Startups sind, aber nichtsdestotrotz erfolgreich zwei Unternehmen aufzubauen, das schaffen ja auch nicht so viele, auch in dieser Größenordnung. Hast du ein Erfolgsrezept?
Habe ich ein Erfolgsrezept? Also ich habe, glaube ich, sagen zu dürfen, ich habe eine sehr klare Vision und ich habe ein sehr gesundes Bauchgefühl dessen, was ich glaube, möglich ist und was nicht möglich ist. Und es ist mir zum Glück immer gelungen, mit einem starken Team zusammenzuarbeiten, das mir natürlich unglaublich hilft in diesem Aufbau dieser Geschäfte. Und ich glaube auch, ich hatte es gerade eben gesagt, diese Mischung aus, ja, also ich glaube, ich weiß, was ich will, ich weiß auch, ja, kann mir vorstellen, was ich am Ende des Tages bewegen möchte mit diesen Unternehmen. Ich weiß aber mitnichten häufig, wie ich da hinkomme. Und darum ist es so wichtig, mit Markus beispielsweise als meinem Co-Founder, aber auch mit dem ganzen Management-Team und natürlich unserem ganzen Kollegen ein Team zu haben, bei dem wir dann sowohl die visionäre Perspektive mitbringen, als auch einen Realitätssinn für die Umsetzung und die damit verbundenen operativen Herausforderungen. Also hätte ich auch nur annähernd so viel Erfahrung in der Umsetzung und der operativen Gestaltung dieser Themen, würde ich wahrscheinlich mich nicht so häufig leiten lassen. Zu gründen ist das eine, aber vor allem mein Team in diese Ideen hereinzuführen. Ich glaube, es braucht beides im Unternehmen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Dinge auf unterschiedlichen Schultern verteilt, aber bei uns im Unternehmen haben.
Ja. Ihr seid ja jetzt in der Schweiz, in Zürich gestartet. Ist das auch der Hauptsitz von Pricehubble eigentlich?
Genau. Die Schweiz, Zürich ist unsere Heimat, wenn du so möchtest, ist auch unser rechtlicher Hauptsitz, wobei wir natürlich durch die starke internationale Verankerung der Firma in jedem Land, in dem wir operativ tätig sind, auch eine rechtliche Niederlassung haben. Die hängt aber komplett an dem rechtlichen Hauptsitz Schweiz. Insofern strukturiert sind wir als AG aus der Schweiz heraus. Die Schweiz ist auch immer noch ein ganz wichtiger Markt für uns, wobei mittlerweile nicht mehr der größte. Die größten Märkte für uns sind Deutschland, sind Frankreich, mit Belgien gemeinsam, jetzt die UK. Insofern, das sind so die drei wichtigsten Vertriebs- und Geschäftsräume für uns.
Ich hatte tatsächlich mal von einem eurer Marktbegleiter gehört, dass er sich erst an den deutschen Markt herangewagt hat, als er gesehen hat, wie erfolgreich ihr mit Pricehubble in der Markterschließung in Deutschland wart. Wie seid ihr vorgegangen?
Also ich glaube, wir haben grundsätzlich keine Angst vor neuen Märkten. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile bewiesen. Wir haben auch, ja, ich glaube, als Unternehmer, gerade als Gründer, ist es wahrscheinlich auch kein besonders gutes Rezept, zu viel Angst zu haben vor der Konkurrenz. Also Respekt, ja, absolut. Angst, nein. Und so ähnlich und so sind wir auch in den deutschen Markt herangegangen. Also der deutsche Markt ist ein sehr spezieller Markt, sehr anspruchsvoll, regulatorisch völlig überrissen und sicherlich auch technologisch weit hinter vielen anderen Märkten. Insofern alles andere als ein einfaches Pflaster für einen Markteinstieg. Aber natürlich von der reinen Größe her, von der Attraktivität her, von der Wichtigkeit der Immobilie für den, ich sag mal, so als Lebenstraum des Deutschen noch sehr, sehr stark verankert und dementsprechend natürlich auch übersetzt in alle institutionellen Geschäftsbeziehungen, die es dort zu erschließen gilt für uns. Also insofern war für uns der Wunsch, in den deutschen Markt einzutreten, noch dazu aus der deutschsprachigen Schweiz herauskommen, sehr naheliegend. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns dem Markt natürlich genähert. Ich habe meinem Deutschland-MD Christian Krein, ein toller Kollege, mit dem ich schon viele Jahre vorher zusammengearbeitet habe, jemanden, der in Berlin zu Hause ist, der in die Verantwortung gegangen ist, das Deutschland-Team aufzubauen. Das war der wichtigste Baustein der Deutschland-Expansion. Wir haben auch eine kleine Akquisition dazu mal, ich glaube 2018 muss es gewesen sein, getätigt in Deutschland, ein kleines in Hamburg ansässiges Datenunternehmen. Der Kollege ist immer noch bei uns, macht einen tollen Job in der Unterstützung des Deutschland-Teams. Insofern, das waren so wichtige Pfeiler. Also das Team vor Ort, der Christian, der dann eingestiegen ist in den Teamaufbau, in die Akquisition, die wir dazu mal getätigt haben. Das waren so die wichtigsten Schritte im ersten Zugriff auf den deutschen Markt.
Ja, also Akquisition ist ein gutes Stichwort, weil das ja auch in eurer Wachstumsstrategie auch ein wichtiger Baustein ist. Wenn ich richtig gezählt habe, habt ihr jetzt mittlerweile so 6 Akquisitionen getätigt, die ich zumindest gefunden habe. Ja, allein letztes Jahr 3 Unternehmen in UK und Frankreich. Wie wichtig ist es, über solche Akquisitionen zu wachsen? Ist das einfach nur der Beschleuniger oder ist das Technologie, was ihr dazu holt in eure Gruppe rein? Kannst du uns da ein bisschen Licht reinbringen?
Gerne. Also erstmal nein, du hast nicht richtig gezählt, Robert. Das sind 7, ja. Also die ist eine durchgerutscht.
Die aber Deutsche war
ja, genau, die Deutsche. Genau, die Deutsche ist durchgerutscht. Fairerweise eine kleine Akquisition, aber trotzdem gleichwohl eine wichtige Akquisition. Davon unabhängig. Wie wichtig sind Akquisitionen für uns? Also wir haben Priceable Ende 2016 gegründet. 2017 war das erste Geschäftsjahr für uns in der Schweiz, aus der Schweiz heraus. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und weniger als ein Jahr später erfolgte die erste Akquisition in Frankreich und damit der Eintritt in den französischen Markt. Also was ich damit sagen möchte, für uns war M&A von Anfang an ein wichtiger Baustein der Geschäftsstrategie. Und wir haben das, glaube ich, mit den danach folgenden 6 Akquisitionen nachhaltig bewiesen, dass es für uns ein zentraler Baustein unserer Strategie ist. Worauf legen wir da Wert? Also es ging uns in den Anfangsjahren, wo wir natürlich auch als Firma noch sehr klein waren, im Wesentlichen darum, Datenstämme zu akquirieren, auch natürlich Teams für uns zu gewinnen. Also es war im Wesentlichen diese beiden Punkte, Daten und Team, die in den Anfangsjahren unserer Akquisitionsstory die größte Rolle gespielt haben. Die Akquisitionen im letzten Jahr waren erstmalig auch Akquisitionen, wo wir begonnen haben, in Anführungsstrichen Topline dazu zu kaufen, also Unternehmen, die schon eine gewisse Umsatzgröße erreicht hatten. Gerade das letzte Unternehmen, Wenfresh in England, das wir im September des letzten Jahres übernommen haben, haben schon signifikante Umsätze, die sie dann natürlich auch für uns in die Gruppe hineinbringen und auch ein sehr, sehr interessantes, ein hochspannendes Kundenbuch, das hervorragend zu unserer Strategie passt, ausgerichtet auf Banken und Versicherungen, im Prinzip genau die Schwerpunkte, in denen wir tätig sind. Insofern, der Charakter der Akquisition änderte sich mit dem Laufe der Jahre. Die Akquisitionen werden in sich größer. Es kommt neben Team und Daten eben jetzt auch bestehende Kundenbeziehungen hinzu. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, das du selber angesprochen hast. Warum machen wir das? Beschleunigung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn es mir gelingt, durch einen solchen Schritt 2-3 Jahre, Minimum 2, lieber 3 Jahre einer organischen Marktentwicklung abzukürzen, dann sind das Themen, die für uns Sinn machen. Und wenn es dann natürlich Unternehmen sind, die gleiche Vision verfolgen oder eine ähnliche Vision und die Assets auf der Produkt-Daten-Teamseite mitbringen, die für uns sehr komplementär sind, dann macht das großen Spaß. Hinter Priceable steht ja auch eine sehr, sehr globale Vision. Du hattest es eingangs gesagt, wir sind in gewisser Weise im europäischen Umfeld sicherlich, aber wir wollen auch global das weltweit führende Unternehmen werden im Bereich der energiegestützten Entwicklung von Produktbausteinen für die Immobilien- und Bankwirtschaft. Ein ganz wichtiger Baustein unserer Ausrichtung. Wir haben aber damit natürlich auch ein Thema, das wir in den Griff kriegen müssen, das sind nationale Datenstämme. Wir arbeiten für den wohnwirtschaftlichen Immobilienmarkt und wohnwirtschaftliche Immobilien sind ganz primär lokale Datenstämme. Das heißt, bei aller globaler Vision, die uns umtreibt, arbeiten wir in nationalen Märkten und das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, Daten in großer Menge, in hoher Qualität zu gewinnen und das ist keine Arbeit, die du über Nacht machst. Das ist eine extrem harte, intensive Arbeit, die braucht Jahre, um Datenstämme zu der Qualität und Größe zu führen, dass sie den Output haben, den wir für unsere Modelle benötigen. Und da helfen natürlich Akquisitionen, diese Schritte abzukürzen. Insofern, ja, ich bin extrem akquisitionsoffen immer gewesen, muss aber auch fairerweise sagen, dass ich meinem Team und uns selber hier viel zumute, weil das Akquirieren ist das eine, Integrieren ist das andere. Und
schwieriger,
ja,
ne?
Ja,
also die eigentliche Arbeit geht eigentlich nach der Unterschrift erst los, ne?
Ja, das würden dir meine Kollegen ganz, ganz sicher bestätigen. Das ist so. Und das gehört dazu. Also da ist natürlich auch jedes Mal wieder Überraschung dabei. Zum Glück längst nicht nur negative und anspruchsvolle, aber eben auch solche. Und die Integration, wir kaufen ja nicht, um dann als Holding zu agieren, sondern wir kaufen, um zu integrieren. Wir arbeiten ja als Team dann in allen Märkten extrem eng zusammen, unter der gleichen Dachmarke, auf der gleichen technischen Infrastruktur, in einer kompletten technischen Architektur, die für alle Länder passen muss. Und das heißt harte Integration auf jeder Akquisition, die wir tun. Darum kaufen wir auch keine Exit-Cases oder Restructuring-Cases, sondern wir wollen mit Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeiten, die vor Ort herausragend sind, das bewiesen haben und die den Anspruch haben, mit uns gemeinsam Teil einer größeren Story zu werden.
Ja, also ich habe auch schon die ein oder andere Firma akquiriert. Also das Thema Integration kenne ich auch ein bisschen. Von daher ziehe ich den Hut davor, diese Menge an Unternehmen in dieser Zeit auch zu integrieren. Und ich glaube, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, was da passiert, alles nach der Kaufvertragsunterzeichnung. Also von daher wird das Jahr 2024, wird das Jahr der Integration, oder geht das Thema Akquisition auch in diesem Jahr weiter?
Nein, das ist zunächst einmal ganz definitiv ein Jahr der Integration. Also wie gesagt, mit den 3 Zukäufen im letzten Jahr haben wir sehr viel Arbeit, die wir zunächst einmal tätigen müssen. Also wir haben keine aktuell pendente Akquisition, an der wir arbeiten. Wir haben natürlich immer Gespräche, suchen die auch. Wir bekommen sie auch regelmäßig. Das heißt, also wir würden mitnichten uns Opportunitäten verschließen, wenn sie denn too good to be true sind sozusagen und so gut zu uns passen, dass das Sinn machen würde, da tiefer einzusteigen, ist aber aktuell in diesem Jahr definitiv nicht Priorität. Es gibt auch neben der Akquisition Partnerschaften. Wir haben mittlerweile Dutzende Partnerschaften, die wir eingegangen sind in verschiedenen Märkten. Das sind Distributions- und Produktpartnerschaften. An dieser Stelle arbeiten wir auch weiter in nahezu allen Märkten. Also es muss auch nicht immer eine komplette Akquisition für uns sein. Es können auch weitere Möglichkeiten sein der Zusammenarbeit, die wir klar suchen, weil ich einfach glaube, dass gemeinsam man häufig mehr erreicht, als wenn jeder in Anführungsstrichen klein für sich versucht, dort die Welt zu erobern. Das ist gar nicht unser Anspruch. Wir wollen am Ende des Tages Technologie entwickeln, wir wollen Märkte verändern und wir wollen unseren Kunden hochperformante Lösungen zur Verfügung stellen. Und das geht häufig schneller und besser in enger Kooperation mit sehr guten Partnern vor Ort. Ja.
Mhm. Wie groß ist ein Preishabel dann jetzt mittlerweile im Hinblick auf Mitarbeiter, Umsatz, vielleicht auch Immobilien, die ihr insgesamt in euren Datenbanken habt?
Wir haben Preishabel mittlerweile auf knapp 200 Mitarbeiter gewachsen. Wir sind im Umsatzbereich, ich möchte jetzt nicht die konkrete Zahl sagen, aber im guten zweistelligen Umsatzmillionenbereich angekommen, wachsen aus der Basis heraus weiter. In der Vergangenheit mit einem 80-prozentigen Wachstumskäger dahin gewachsen, also schon sehr, sehr schnell auf eine kritische Größe hochgewachsen. Du hattest Immobilien angesprochen. Wir haben im letzten Jahr über 400 Milliarden an Immobilienwerten bewertet und durch die Tools fließen lassen. Das sind mittlerweile sicherlich wieder deutlich mehr geworden. Ich habe die jüngste Zahl gar nicht jetzt vor Augen. Aber ich bin sicher, dass wir auf die 500 Milliarden zulaufen, wenn ich sie sogar schon übersprungen habe. Also da gibt es eine ganz erheblich große Anzahl an KPIs, die uns natürlich als Unternehmen ausmachen. Ich glaube auch sagen zu dürfen, dass wir mit der Mitarbeitergröße, aber auch der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind, sicherlich das mit Abstand internationalste Unternehmen in unserer Branche sind. Wir haben auch mit gut 70, 80 Mitarbeitern im Produkt, Daten, Technologie Umfeld wahrscheinlich eines, wenn nicht sogar das größte Team europaweit, das sich mit wohnwirtschaftlichen Immobiliendaten jeden Tag auseinandersetzt. Insofern, das sind für uns Dinge, die uns natürlich auf der einen Seite mit Stolz erfüllen, aber auf der anderen Seite auch Anspruch sind für mehr. Also wir sind ein gutes Stück des Weges gegangen, aber das ist noch lange nicht das Ziel der Reise. Insofern, da wird hoffentlich die nächsten Jahre noch an der einen oder anderen Stelle von uns zu hören und zu lesen sein. Positiv würde ich mal sehr stark erhoffen.
Natürlich, nur positiv. Lass uns mal über über eure Produkte ein bisschen genauer sprechen. Was sind eure Flaggschiff-Produkte, die ihr insgesamt im Schaufenster habt?
Also ich würde da drei Kategorien von Produkten. Pricehubble ist ja nicht eine Einproduktfirma, die ein einziges Produkt für einen einzigen Use Case bereitstellt, sondern Pricehubble ist eine Firma, die auf großen Datenmengen heraus Produktlösungen baut. Diese Produktlösungen sind dann im Wesentlichen drei Kategorien. Bringen wir die an den Markt, an unsere institutionellen Kunden. Wir sind ja kein B2C-Unternehmen. Wir arbeiten ja ausschließlich mit Unternehmenskunden. Und von diesen drei Produktkategorien würde ich zum einen quasi die Produktdatenbasis, also über APIs in unsere Kunden transferierte Datenleistungen nennen, die viele unserer Kunden nutzen, um bestimmte Elemente ihrer Wertschöpfung zu unterstützen. Das kann beispielsweise eine API sein zu unseren Bewertungsalgorithmen, das können APIs sein zu unterschiedlichen Datensträngen, die wir dann quasi wie eine Wasserpipeline in die Unternehmen hineinlegen. Die zweite Kategorie sind Produkte, die du vielleicht auch im Markt kennst. Lead-Generatoren, Property-Advisor, Property-Tracker. Das sind Produkte, die ganz spezifische Use-Cases auf der Wertschöpfungskette adressieren. Zum Teil als singuläre Produktauskoppelung. Also Property-Tracker zum Beispiel für das Monitoren von Immobilien in Beständen unserer Kunden. Das ist so ein wichtiger Baustein, die sich aber auch als Module zu, was wir sehr stark unterstützen, auch sehr stark vorantreiben, zu Portalen weiterentwickeln und weiter nutzen lassen. Also ich kann die einzelnen Produkte miteinander kombinieren, um so sowohl einen Lead-Generator auf der einen Seite mit einem Property-Tracker auf der anderen Seite sprechen und kommunizieren zu lassen und so zwei wesentliche Geschäfts-KPIs unserer Kunden zu unterstützen, nämlich die Neukundengewinnung einerseits, aber auch die Erhöhung der Geschäfte mit Bestandskunden andererseits. Das sind so klassische Bausteine, in denen wir arbeiten. Und als letzte Kategorie, auch nicht zuletzt durch unsere jüngste Akquisition, immer stärker für uns im Vordergrund stehend, sind Datenanreicherungstechnologie für die Underwriting-Strecke. Es betrifft im Wesentlichen die Baufinanzierungsstrecke, es betrifft aber auch die Versicherungsstrecke, wo wir im Zuge der Antragsanbahnung, der Antragserstellung, der Conversion einer Transaktion Daten anreichern, anliefern, um diese Underwriting-Prozesse zu beschleunigen, um sie kostengünstiger zu machen, um sie schärfer einzustellen, sprich preisoptimierter unseren Kunden zu ermöglichen, hier das Maximum an Wertschöpfung aus dieser Schnittstelle Kunde-Versicherung, Kunde-Bank herauszuarbeiten. Also das sind so die drei großen Kategorien, in denen wir hier aufgestellt sind. Und das machen wir übergreifend über alle Länder, mehr oder minder identisch, natürlich immer in Abhängigkeit des lokalen Datenumfeldes. Aber das Ziel von Pricehubble, das wir mit all diesen Elementen verbinden, ist ganz klar eines. Es ist die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zu unterstützen in ihrer jeweiligen Performance. Also wir wollen, dass mit Pricehubble-Produkten unsere Kunden mehr Umsatz machen, Marketingkosten erspart werden, Workflows optimiert werden, Workflows effizienter werden. Das ist der Kern von Pricehubble. Darum nenne ich uns auch als führend im Bereich der Property Performance Systeme. Also diese Systemwelt aus datenbasierten Performance-Produkten, das ist das, was Pricehubble im Kern ausmacht.
Mhm. Lass uns da mal tiefer reingehen. Also der Lead-Generator, das ist so ein klassischer Wertfinder, wo ich durch die Eingabe einiger Eckdaten zu einer Immobilie schon eine Preisindikation bekomme, in welcher Bandbreite sich der Wert der Immobilie in etwa widerspiegelt, ja, basierend auf euren Algorithmen.
Ja, in der Kurzzusammenfassung kann man das gut so beschreiben, ja.
Also das dient vor allen Dingen der Neukundengewinnung. Jetzt, du hast eben dann als zweiten Aspekt dann das Thema Bestandskundenaktivierung ja genannt, ne? Also über sowas, so ein Produkt wie ein Property Tracker, dass ich also sozusagen als bestehender Kunde laufend auch zum Beispiel über die Wertentwicklung meiner Immobilie dann auf dem Laufenden gehalten werde. Richtig?
Korrekt, genau. Nicht nur über die Wertentwicklung. Die Wertentwicklung ist ein wesentlicher Baustein oder ein wesentliches Element, über die der Kunde sehr, sehr gerne, sehr intensiv auf dem Laufenden gehalten werden möchte, aber längst nicht nur. Also wir hatten eben ja am Anfang über das Thema Modernisierung gesprochen, sprich allfällige Bedarfe, die das Objekt selber ausmacht, Veränderungen in der Mikrolokation um das Objekt drumherum, die wiederum Einfluss haben auf unter anderem Wertentwicklung, aber auch Dinge wie Zugänglichkeit, Erreichbarkeiten, Geräusche, Umweltfaktoren etc. Das sind Dinge, die in dem Bestandsmanagement, wenn du so möchtest, in der Bestandsaktivierung für unsere Kunden und deren Endkunden eine ganz maßgebliche Rolle spielen.
Und dann hast du als dritten Anwendungsfall auch genannt Underwriting-Prozesse, also Baufinanzierungsstrecke. Kannst du uns da noch ein bisschen tiefer abholen, was da der Beitrag eurer Produkte in dem Baufinanzierungsprozess sein kann?
Natürlich. Also ich hatte unter anderem gesagt Zeitersparnis. Ich hatte auch gesagt die schärfere Einstellung dieser Systeme, einfach um das ein bisschen auszuführen. Wenn es beispielsweise im Rahmen der Baufinanzierungsantragsstrecke möglich ist, von heute, ich sag mal, x Eingabefeldern für eine digitale Anfrage auf eine Baufinanzierung auf dann weniger Antragsfelder, sprich y-Antragsfelder zu kommen, dann ist das für den Endkunden angenehmer, schneller. Er braucht weniger Input, muss weniger Input leisten. Und was passiert dazwischen? Es passiert das, was wir bereitstellen. Wir ermöglichen die Verkürzung der Antragsstrecke insofern, als dass wir durch Datenanreicherung Felder ausfüllen, die der Kunde nicht mehr ausfüllen muss. Er muss beispielsweise neu nur noch seine Adresse eingeben. Er muss nicht mehr Angaben machen zu seinem zu finanzierenden Objekt, weil wir aus der Adresse heraus schon alles heranspielen, was zu der Adresse an Daten vorliegt. Also so kann man sich das vorstellen. Also echtes Data Enrichment im Rahmen dieser Antragsstrecke, das hier erfolgt. Das wiederum erfüllt dann die Voraussetzung oder die Anforderung unserer Kunden zu sagen, wir wollen die Antragsstrecke für den Kunden angenehmer zu machen. Wir wissen aus den digitalen Welten, dass jedes zusätzliche Eingabefeld ein möglicher Conversion Killer ist oder ein möglicher Grund für Abbruch. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen möglichst den Kunden einfach und schnell zu seinem Ergebnis führen, dass da heißt, aus Bankoptik oder aus Finanzierungsoptik heraus, ja, lieber Kunde, wir finanzieren dich und das wiederum ist der Preis. Und das ist der zweite Punkt, den ich gerne aber herausstellen möchte. Also neben der zeitlichen Verkürzung von Antragsstrecken ist es auch die Verbesserung des Outputs, den in diesem Fall sei es ein Finanzintermediär oder eine Bank oder auch eine Versicherungsstrecke, eine Versicherung ihren Kunden anbieten kann. Wenn natürlich dieses Objekt, um das es geht, besser einkalibriert werden kann im Hinblick auf Risikofaktoren, im Hinblick auf Wertfaktoren, im Hinblick auf Liquiditäten wie allfällige Wiederverkaufsmöglichkeiten etc., wenn das sehr viel früher im Prozess möglich ist und nicht erst ein Antrag gestellt wird, der liegt dann irgendwo rum, der wird dann von im schlimmsten Fall Menschen nachbearbeitet, dann werden Informationen nachgefordert, da fehlen dann Dokumente. All diese mühsamen Elemente, die wir heute noch tagtäglich in den Baufinanzierungsstrecken erleben, die können wir verdichten und können sie durch intelligente Datenarbeit an den Punkt führen, wo der Kunde erstmalig mit seinem Finanzdienstleister in Verbindung tritt. Und durch diese Intelligenz der Datenanreicherung können wir diese Prozesse dann zu einem besseren Ergebnis führen. Heißt auch beispielsweise, dass Kunden von uns dann beginnen, gewisse Streckenführungen zu ändern. Also wenn du heute eine Baufinanzierung in Deutschland beantragst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess, der dann abläuft auf deinem Finanzpartner, der gleiche ist, nahezu egal, welche Anfrage du stellst. Ja? Also ob du eine Windmühle in der Oberpfalz kaufen möchtest oder ob du eine Stadtwohnung in Köln möchtest, es ist sehr wahrscheinlich so, dass diese Antragsstrecke gleich behandelt und bearbeitet wird. Macht natürlich null Sinn, wenn du darüber nachdenkst, dass mit diesen beiden Objekten völlig unterschiedliche Risikoparameter verbunden sind, dass einige, in diesem Fall die Windmühle, sehr viel mehr manuelle Nacharbeit benötigt und auch verdient, wenn sie denn finanziert werden soll, als die Stadtwohnung in Köln. Das heißt, wir können über diese Datenarbeit an diesem Punkt Underwriting sehr viel Kostenreibungen aus dem Prozess herausnehmen und so unseren Kunden helfen, ein schnelleres Ergebnis zu liefern, ein besseres Ergebnis zu liefern und auch schlichtweg dem Kunden früher die Guidance zu geben, bin ich dein Finanzpartner oder nicht.
Das ist auch schon so im Einsatz in Deutschland?
Wir haben das in, diese Underwriting-Lösungen sind immer stärker im Einsatz, sind auch in den deutschen, jetzt mittlerweile in Deutschland eingebunden. Wir sind auch jüngst, das haben wir auch publik gemacht, auch jüngst ja zertifiziert worden mit unseren AVMs als bankfähiges und damit auch bankakzeptiertes Underwriting-System. Ein ganz wichtiger Meilenstein für die Arbeit im deutschen Markt. Die Beispiele, die ich dir gerade zitiert habe, sind Beispiele, die wir primär aus dem englischen Markt heraus unterstützen, weil wir dort auf der AVM-Welt schon viele, viele Jahre weiter sind, als wir es im deutschen Markt sind. Das heißt, für uns ist der deutsche Markt einer, wo das Zertifizierungselement und damit der quasi der Stempel auf unserer Modellierung sehr, sehr zentral war für den weiteren Ausbau des Underwriting-Geschäfts im spezifischen Finanzierungsbereich. In den anderen Märkten ist das zum Teil anders, darum sind die auch unterschiedlich weit oder weiter, aber es hängt natürlich immer an der Marktreife ab, sowohl unserer eigenen Produktwelt als auch der Akzeptanz dieser Elemente im Markt. Ich erwarte aber auch für den deutschen Markt, dass hier erhebliche Potenziale sind, der nicht nur für uns, sondern in Summe für den deutschen Baufinanzierungsmarkt mit diesen Systemen sehr viel stärker zu arbeiten.
Und mit deiner Moneypark-Historie hast du ja auch durchaus Kenntnis über Kreditantragstrecken, vor allen Dingen im Schweizer Markt. Also von daher hört sich das so an, als gäbe es da sehr große Synergiepotenziale auch zwischen Moneypark und Pricehubble, oder?
Ja, natürlich vom Ausgangspunkt her, Moneypark arbeitet natürlich sehr, sehr stark auf der Finanzierungsstrecke und ist auch ein wichtiger Kunde von uns. Insofern, ja, es gibt natürlich da Synergien. Es ist auch ein Stück weit auch der Grundgedanke, die Gründungsidee zu Pricehubble heraus kommt aus der Beschäftigung mit der Finanzierungsstrecke. Aber nicht nur aus einer Moneypark-Optik heraus, sondern schlichtweg aus der Tatsache heraus, dass wir da draußen in der Finanz- und Versicherungsindustrie zwei riesige Branchen haben, die weltweit überall mehr oder minder ähnlich oder gleich arbeiten, aber eines gemeinsam haben, sie sind extremst transaktionsgestützt. Das heißt, der Kunde braucht dich als Bank, anders kommt er nicht ins Eigenheim. Er braucht dich aber nicht mehr mit der Sekunde, wo deine Unterschrift auf dem Vertrag sitzt. Und die Bank, die Versicherung lässt den Kunden auch wieder heraus aus irgendeiner Form von Kundenbindung oder Kundenmehrwert nach Transaktion. Und das hat mich sehr, sehr umgetrieben. Das fand ich schade aus einer Industrieperspektive heraus, dass wir dieses Feld komplett wieder anderen Spielern im Markt überlassen oder im schlimmsten Fall wieder den Kunden komplett alleine lassen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, der Kunde trifft eine Entscheidung, die größte Finanzentscheidung seines Lebens. Er kauft etwas oder sie kauft etwas, was am Ende des Tages natürlich den Kern häufig, den absoluten Großteil des Vermögens betrifft und ausmacht und noch dazu das einzige Asset ist, was emotional aufgeladen ist. Und wir aus einer Bank, Versicherungsindustrie heraus tun so, als hätte der Kunde keine weiteren Fragen mehr mit der Sekunde des Vertragsabschlusses. Und wir kümmern uns um diesen Kunden erst wieder, wenn in 10 Jahre später die Baufinanzierung ausläuft und auf und der Kunde um Verlängerung anklopft. Das ist, finde ich, ein frustrierendes Kundenerlebnis. Und das ist ja nur der Fall, wo der Kunde finanziert wird. Was ist mit dem Kunden, der nicht finanziert wird, weil er nicht finanziert werden kann oder weil er sein Objekt wieder verliert? Der, ja, wie bei Monopoly, fängt wieder bei Null an, muss wieder suchen. Und wir in der Bank- und Versicherungsbranche, ich sage bewusst wir, strecken die Hände in den Himmel und sagen, ja, komm doch wieder, wenn du was gefunden hast. Viel Glück dabei. Das ist einfach aus einer Kundenerlebniswelt heraus, finde ich, ist katastrophal und ist einfach nicht das, was ein Kunde von uns, ein Endkunde von uns als Industrie erwarten sollte. Und ist ein riesiges ökonomisches Potenzial, was dort Banken und Versicherungen einfach auf der Strecke liegen lassen, weil diese Aktivierung des Bestandskunden nur sehr, sehr unzureichend digital nicht unterstützt oder wenig unterstützt und nicht skalierbar erfolgt. Und genau da setzen wir an.
Das hört sich so an, als würden Bankenversicherungen schon für euch auch ein strategisch sehr, sehr wichtiges Wachstumsfeld sein. Und wenn ich mir jetzt den deutschen Markt anschaue, also ich bin jetzt von Sparkassenkunde, ich bin auch Commerzbankkunde. Wenn ich da in das Banking schaue, dann sehe ich da gegebenenfalls Vermögen, also in Form von Liquidität. Ich sehe Wertpapiere, ich sehe Darlehensforderungen. Aber es ist eigentlich so, dass bei den Darlehen, die es gibt, nie die Immobilienseite, was ist denn eigentlich die Immobilie wert, mit betrachtet oder mir angezeigt wird. Also ich habe das nie so richtig verstanden, dass man nicht aus Banksicht in Deutschland, vielleicht ist das in anderen Märkten anders, da einen Asset Allocation Blick drauf hat und den eben auch zeigt. Also zum Beispiel nicht nur die Darlehensforderung gegen den Kunden zeigt, sondern eben auch den Vermögensgegenstand, der dagegen steht. Wie ist da deine Beobachtung?
Du sprichst mir aus dem Herzen, Robert. Du könntest direkt bei uns anfangen. Nein, das ist der absolute Kern, den du da gerade beschreibst, der Bankkundenerfahrung Deutschland. Und nicht nur Deutschland, das wäre jetzt auch unfair. Die anderen Märkte sind auch häufig nicht viel weiter, aber sie sind weiter. Also ich nehme die Schweiz beispielsweise mal als Beispiel. Dort haben wir für die Credit Suisse, jetzt ja offensichtlich UBS, eins unserer sicherlich größten und auch interessantesten Referenzprojekte umgesetzt. Es ist seit 2 Jahren im Einsatz, wo die Online-Banking-Welt für den Kunden komplett anders aussieht. Dort siehst du als Kunde eben nicht nur die Darlehensforderung, die gegen dich steht, mit anderen Worten das große rote Minus, du schuldest der Bank x 100.000 für deine von dir finanzierte oder von ihnen finanzierte Immobilie, sondern es steht eben genau das Gegenstück dazu auch in deinem Cockpit. Das heißt, es steht da drin, was ist denn die Immobilie wert seit Kauf? Was ist denn mit der Immobilie aktuell passiert? Was sind denn Nachfrageindikatoren, die deine Immobilie auslöst? Das heißt, in wie vielen Tagen könntest du deine Immobilie, wenn du denn wolltest, sie wieder an den Markt bringen? Wir gehen sogar so weit, dass wir dort interne Marktplätze kreieren, dass wir also diese Immobilie matchen auf suchende Kunden, die die Bank eben auch jetzt neu nicht mehr nur auf die Straße zurückspült, sondern behält im Register, wenn du so möchtest, und damit gematcht werden auf Bestandskunden, weil so natürlich neue Verbindungen entstehen, die sowohl den Bestandskunden allfällig helfen, ein weiteres Objekt oder ein neues Objekt in Augenschein zu nehmen, als auch die Sicherheit geben, da ist Wert entstanden. Es ist ja mitnichten, wir tun so, als hätte die Immobilie de facto keinen Wert, sondern nur eine Belastung. Und das ist absurd. Wir haben häufig natürlich sehr lange Immobilienhaltezyklen, gerade im mitteleuropäischen Umfeld. Und dieses Asset nicht mitzuverfolgen, auch als Bank den Kunden nicht die Sicherheit zu geben, wir lassen dich in der Beobachtung dieser Immobilie nicht mehr aus den Augen. Ja, wir sind auch dein Partner nach Transaktion und das Ganze eben skalierfähig auf Hunderttausende und Millionen von Kundenbeziehungen. Nicht indem dein Berater den Hörer in die Hand nimmt und dich einmal im Jahr über deinen Immobilienwert informiert. Das passiert nicht, das wird auch nie passieren. Aber eben über diese technischen Systemwelten, die wir zur Verfügung stellen können, das ändert das Bank-Kunde-Verhältnis fundamental und schafft Werte für alle Beteiligten. Und darum sage ich, sprichst du mir da aus dem Herzen, weil das genau der Weg ist, in den wir sehr stark hinein investieren und das grenzüberschreitend, weil das natürlich ein Phänomen ist, was du überall triffst. Aber es gibt, wie gesagt, Länder, die sind da schon einen Riesenschritt weiter. Und ich hoffe auch, die von dir angesprochenen deutschen Sparkassen und die Commerzbank und all die weiteren, die es dort noch gibt, öffnen sich für dieses Kundenerlebnis, das da entstehen kann. Ne?
Jetzt muss man fairerweise sagen, bei den Sparkassen, das ist ja auch öffentlich, gibt es das sogenannte Rudi-Projekt rund um die Immobilie, wo genau eben auch solche Themen angegangen werden und sukzessive umgesetzt werden. Also von daher ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin, zumindest bei den Sparkassen. Inwieweit da jetzt in anderen Bankengruppen ähnlich viel Bewegung drin ist, das vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, aber es wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll.
Es ist mit Sicherheit Aufmerksamkeit auf diesem Thema. Ich weiß nicht, ob dir die Rudi schon begegnet ist in deiner Sparkasse. Ich würde mal vermuten, eher nicht. Aber es ist definitiv so, dass das zu Recht und auch verständlicherweise Aufmerksamkeit da drauf ist. Es ist nur einfach so, dass diese Systeme ja schon in großen Teilen oder in Modulen vorhanden sind. Das heißt, wir könnten auch im deutschen Bankensektor Kunden sehr viel schneller mit diesen Themen, exponieren. Wir könnten den Kunden hier helfen. Gerade in jetzigen Zeiten, wo wir natürlich eine unglaublich volatile Zinsumgebung hatten, eine sehr, sehr stark oder eine sehr angespannte Bewegung von einem reinen Verkäufermarkt zu einem mittlerweile doch stark dominierten Käufermarkt. Also gerade in diesen Zeiten von großen Verwerfungen und Unsicherheiten ist die Möglichkeit, Kunden hier Transparenz zu geben, Sicherheit zu geben, extrem wichtig. Und ich glaube, was Banken häufig unterschätzen, und wir sehen das an diesen Beispielen, die ich eben schon zitiert hatte, das ist ja längst nicht nur etwas, was dir auf der Finanzierungsseite in der Kunden-Bank-Beziehung als Finanzierungskunde hilft, sondern du hattest es selber angesprochen, es hilft dir für dein Asset-Verständnis insgesamt. Das heißt, du veränderst auch dein Anlageverhalten, wenn du dir sicherer bist über den häufig wichtigsten Vermögensbaustein Immobilie, sei es nun die selbstgenutzte oder die Anlageimmobilie. Du investierst möglicherweise mehr deines liquiden Vermögens. Du investierst dein liquides Vermögen anders risikoalloziert, als du es heute tust, wenn diese Transparenz da ist und Banken hingehen und tatsächlich holistisch auf deinem Vermögen beraten und nicht einfach nur singulär auf die liquiden Bausteine zusteuern, die natürlich aus Bankenoptik historisch immer die unmittelbar und attraktivsten sind, aber eben aus Bankenoptik, nicht aus Kundenoptik notwendigerweise. Und da finde ich es wichtig, dass wir auch im Wealth Management, auch im Anlagegeschäft tatkräftig dazu unterstützen, dass Banken beginnen, den Kunden sehr viel ganzheitlicher zu greifen und ihnen hier die Unterstützung anbieten, die wir mit unseren Tools anbieten können.
Ja. Das AVM, also das Automated Valuation Model, was du auch eben angesprochen hast, das ist ja Kern auch letztendlich eurer Produktsuites. Jetzt ist es so, in Deutschland gibt es den einen oder anderen Marktbegleiter, der das, sage ich mal, auch hat. Wenn wir jetzt mal Sprengnetter, Ongeo, IIB, Hettenbach etc., da gibt es eine ganze Reihe davon. Was ist denn das Unique an eurer Lösung, was euch abgrenzt von euren Marktbegleitern?
Ich würde hier zwei Dinge nennen. Zum einen steht bei offensichtlich allem Respekt vor unseren Wettbewerbern bei den genannten Unternehmen die Bewertung im absoluten Zentrum. Bei uns ist die Bewertung ein Teil dessen, was wir tun. Bei uns steht Kundenengagement und Performance im Zentrum. Also Performance im Sinne von, wir wollen unseren Kunden helfen, ihre Geschäfts-KPIs zu verbessern, ja, ihre Marketingkosten zu senken, ihre Umsätze zu steigern, ihr Cross-Selling-Potenzial auszuschöpfen, ihre Bestände zu aktivieren. Dafür ist Bewertung, wie gesagt, ein Baustein, aber eben nicht das Einzige. Heißt auch im Umkehrschluss, dass wir auch häufig in Situationen arbeiten, wo genannte Bewertungen parallel zu Priceable-Produkten koexistieren. Und ich finde das, ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich selber in der Moneypark, wo ich die Dinge noch damals mitverantwortet habe, nutze auch vor Ort stehende Bewertungssysteme neben und zusätzlich zu den Priceable-Systemen. Also ich habe überhaupt nicht diesen Exklusivitätsanspruch zu sagen, meine Bewertung ist die einzig wahre und vergesse alles andere. Natürlich ist es irgendwo schön zu sehen, dass dort wir die ganze Kette bedienen und am Ende des Tages auch vom ersten Schritt hin zu Transaktionen bis weiter ins Bestandskundenmanagement auf einer einheitlichen Bewertungsbasis das Immobiliengeschäft begleiten. Aber nochmal, das muss nicht das ist nicht unser einziger Anspruch. Insofern, ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, dass das Unternehmen bei uns einfach nicht aus einer Daten- und Bewertungsoptik heraus, sondern aus einer klaren Performance-Perspektive seinen Weg in den Markt gefunden hat. Einen zweiten Unterschied, den ich nennen würde, ist, dass natürlich häufig die genannten Systeme aus der Legacy heraus entstanden sind. Das heißt, es sind häufig Systeme, die mathematisch sehr übergewichtig auf linearen Regressionen aufbauen, die sich aus Transaktionsdaten heraus speisen. Das heißt, dieses Element Transaktionsdatentopf ist häufig das maßgebliche Element, um Banken gerade in Underwriting-Prozessen hier zu unterstützen. Priceable ist auf KI aufgebaut. Priceable ist zu einem Zeitpunkt gegründet worden, wo die Beschäftigung mit sehr, sehr viel größeren Datenmengen kostenseitig, auch technisch möglich war und möglich ist. Das heißt, unsere Toleranz für Datenmengen ist sicherlich eine andere. Wir haben da einen nahezu unbegrenzten Appetit, über die Fähigkeiten, die Machine Learning und KI uns geben, hier Korrelationen zu finden, hier mathematische Prozesse zu modellieren, die eben nicht nur stark basieren auf dem einen Datenpunkt der Transaktion, sondern auch weitere sehr viel mehr Datenpunkte mit in die Berücksichtigung nehmen. Nochmal weniger, um zu sagen, hier ist irgendwie besser oder schlechter. Lineare Regressionsmodelle funktionieren unverändert, grundsätzlich sehr gut, kommen aber an ihre Grenzen, gerade in Situationen, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben. Wenn ein Markt sehr stark, sehr schnell beispielsweise auf der Zinsseite verändert, dann brauchen klassische Modellierungen von Bewertungssystemen Zeit, bis sich diese Bewertung adaptiert. weil einfach die mathematischen Prozesse auf Vergleichsdatenpunkten basieren. Das tun unsere in Teilen auch, also ja, aber es ist natürlich mathematisch dahinter andere Prozesse und eine andere technische und datenseitige Basis. Und das macht es interessant, das macht es auch aus Kundenoptik heraus interessant, Systeme zu haben, die unterschiedlich funktionieren, die erklärbar sind, ein wichtiger Punkt, wir erläutern, wir erklären, wir dokumentieren ja, wie diese Prozesse ablaufen, aber die dann auch durchaus unterschiedlichen Output erzeugen können, der hilft, dieses Risikoelement Immobilie aus einer finanzierenden Optik heraus, aus einer Portfolio-Optik heraus, besser und vielschichtiger zu greifen. Darum verstehen wir uns hier anders als andere Unternehmen und haben natürlich durch die Internationalität heraus darüber hinausgehend den Anspruch, sehr viel stärker in diese globale Unternehmenskultur hereinzuwachsen, als nur ein nationaler Champion zu sein.
Kannst du uns was zu den Kosten eurer Produkte sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Lead-Generator denke, an den Property-Tracker, Property-Advisor, kannst du da uns ein Gefühl dafür geben, was ein Immobilienmakler in etwa dafür zahlen muss?
Viel zu wenig, würde ich da mal als Schnellantwort dir formulieren, nein, im Ernst. Also die Kosten unserer Produkte sind natürlich abhängig von der Größe des Kunden, von der Größe des zu bewirtschaftenden Kundenstammes, über den wir sprechen, auch von den Use Cases, die wir hier unterstützen. Wir unterscheiden im Wesentlichen auch hier drei Typen. Ein SME-Business, das reicht von, ja, null wäre jetzt eine schlechte Zahl, aber von tiefen, einstelligen Tausenderbeträgen so bis 25.000. Dann haben wir ein Mid-Tier-Geschäft, das reicht so von 25.000 bis 75.000. Und dann ein Enterprise-Segment bei uns, das beginnt bei 75.000 Euro oder Franken. Das ist ja plus minus heute nahezu das Gleiche. Kann aber dann auch sehr viel höhere Auftragsvolumina ausmachen. Also es ist, ich kann dir schlecht einen Punkt oder einen Preis nennen. Du hattest dann einen Immobilienmakler angesprochen, für uns natürlich auch immer noch ein Kundensegment. Und da beginnen die Preise tendenziell je nach Größe des Maklers eher im SME-Segment, das heißt im unteren einstelligen Tausenderbereich zu veranschlagen. Aber nochmal, sehr stark davon abhängig, über wen wir da sprechen, über welche Größe von Unternehmen wir sprechen, wie groß die Abfragevolumina sind auf der Datenseite. Und im Kern ist Priceable natürlich immer stärker ausgerichtet auf Mid-Tier- und Enterprise-Kunden und dementsprechend in den anderen Kategorien, die ich gerade zitiert habe, unterwegs.
Jetzt, wenn wir jetzt nur mal den deutschen Markt betrachten, kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie viele Immobilien ihr vielleicht schon eingewertet habt, wie viele Immobilien ihr kennt?
Also kennen sollten wir und tun wir gut, ja, ich würde sagen deutlich über 90, eher über so in Richtung 95% der wohnwirtschaftlichen genutzten Immobilien Deutschlands. Also wir haben keine Datenlücken in Deutschland auf Immobilien, die wir nicht einwerten können, die wir nicht datenseitig erfassen können. Nochmal, ich spreche von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. Das ist sowohl die selbstgenutzten als auch renditeliegenschaftlich genutzten Immobilien. Aber wir haben dort keine Datenlücken, über die wir sprechen würden. Jetzt kann es natürlich sein, dass abhängig von Lagen Immobilien datenseitig besser oder weniger gut erfasst werden können. Es ist durchaus möglich, dass einzelne Features in absoluten Randlagen oder in sehr ländlich geprägten Umgebungen, wo wenig Vergleichsdatenpunkte existieren, weniger stark eingeschätzt werden können, aber dann weisen die Systeme darauf hin. Insofern, das ist mal so der Abdeckungsgrad. Und in allen Märkten, in denen wir tätig sind, ist es gleich. Also wir haben überall den Anspruch, und wir machen das auch so, dass wir nicht da irgendwo Felder haben oder Regionen haben, in denen wir nicht vertrieblich unterstützen können.
Wo kommen denn dann die Bewertungsdaten her? Wie muss ich mir das vorstellen? Also du sagst, ihr kennt 95% der wohnwirtschaftlichen Immobilien in Deutschland. Wenn ihr die jetzt noch nicht bewertet habt, alle 95%, wovon ich mal ausgehe, was ist da die Datenquelle, um zu einer validen Bewertung zu kommen?
Also die Datenquellen, in denen wir arbeiten oder mit denen wir arbeiten, das sind pro Land irgendwo zwischen 75 bis 150 unterschiedliche Datenquellen, über die wir da sprechen. Das sind Daten, die wir aus dem öffentlichen Datenraum herausbeziehen. Das sind Daten, die wir kommerziell einkaufen, dort, wo bestimmte Daten nicht anders verfügbar sind. Das sind Daten, die aus den Kundengeschäften heraus mit uns geteilt werden. Das sind Daten, wo wir mit Partnern gemeinsam auf gewissen Datenstämmen arbeiten. Also die wie sich diese Datenquellen, also diese gut 100 plus Datenquellen aufteilen, das liegt eben an jedem Land ein bisschen anders. Ich mache den Beispiel, Transaktionsdaten ist so ein Klassiker, ein Grund dafür, warum der deutsche Markt so rückschrittlich ist, was AVM-Modellierungen und überhaupt digitale Baufinanzierung beispielsweise angeht. Transaktionsdaten sind in manchen Ländern völlig frei und offen am Markt verfügbar, in den USA, England zum Beispiel. Transaktionsdaten sind in anderen Märkten kommerziell erwerbbar, in der Schweiz beispielsweise kaufen wir aggregiert Transaktionsdatenstämme. Und Transaktionsdaten sind in manchen Ländern in Deutschland nicht verfügbar. Ja, und darum ist jeder Datenpunkt, der relevant ist für unsere Modellierung und unsere Systeme, hat ein Stück weit unterschiedliche Datenquellen und stößt auf unterschiedliche Herausforderungen. Aber wir wären nicht mittlerweile auch aus einer geografischen Perspektive heraus mit Deutschland, das ist eines unserer absolut stärksten Märkte. Wir wären nicht da, wo wir sind, würden wir nicht in der Lage sein, diese Datenquellen für uns zu erschließen und damit auch in die Systeme zu überführen.
Und was können das dann für Datenquellen sein in Deutschland, um dann auch da tatsächlich echte Transaktionsdaten zu bekommen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Werden dann zum Beispiel mit Kreditinstituten Verträge geschlossen, dass man eben auch von den erfolgten Finanzierungen dann zum Beispiel die Kaufpreise geliefert bekommt, natürlich irgendwie anonymisiert vielleicht auch, ja, damit das Ganze eben auch DSGVO-konform ist, damit eben auch eure Bewertung eine valide, transaktionsbasierte Grundlage hat. Muss ich mir das so vorstellen?
Korrekt, genau. Das ist so. Das heißt, da werden eben Daten zurückgespielt in die Systeme, anonymisiert, aggregiert, um hier die Systeme zu trainieren auf den bekannten Transaktionsdaten. Dann ist es ja so, dass, nochmal Stichwort Künstliche Intelligenz, dass wir aus den Transaktionsdaten zu Objekten, die fixiert und vorliegend sind, die Näherungsverhältnisse bestimmen, das heißt Objekte, die ähnliche Charakteristika aufweisen, die dann entsprechend auch ähnliche Transaktionspreise erzielen, haben oder sollten. Das heißt, aus dieser Perspektive heraus entwickeln sich dann Datenstämme, um mit jeder am Markt publiken Transaktion und oder uns zugeführten Transaktion werden natürlich die Systeme dann lernen weiter und werden fortlaufend natürlich optimiert. Das heißt, das sind so die klassischen Felder, in denen wir uns auf Themen voranarbeiten, in denen wir auf Datenhürden stoßen, die da heißen, sind nicht frei und für jedermann zugänglich.
Ja. Wer sind eure Kunden in Deutschland? Kannst du da ein paar Namen nennen, die ihr auch öffentlich kommuniziert habt an anderer Stelle?
Ja, also im Immobilienbereich beispielsweise, auch ein Kollege, der schon bei dir war, mit Wolfram aus der von Poll-Gruppe heraus, ein wichtiger, wie ich finde, ein tolles Referenzunternehmen, das hier eine sehr klare, sehr starke Digitalisierungsstrategie hat. Ein wichtiger Baustein oder einen wichtigen Beitrag für diese Digitalisierungsstrategie leisten wir. Ist jetzt mal nur ein Beispiel aus der Immobilienwelt heraus, im Asset Management heraus, eine Patricia zum Beispiel, mit der wir schon lange aktiv sind, dann mittlerweile auch diverse Banken, eine Sparkasse Bremen zum Beispiel, um eine herauszugreifen, mit der wir auch gemeinsam Produktentwicklung vorantreiben, die ja auch deutschlandweit einen sehr, sehr hohen Innovationsanspruch innerhalb des Sparkassensektors für sich reklamieren können und ein tolles Team haben, mit dem wir hier eng und gerne zusammenarbeiten. Das sind so einzelne Fälle, aber in Summe, wir führen mittlerweile gut 2000 B2B-Kunden bei uns in den Kundenbüchern über unsere Länder hinweg und davon kommen natürlich auch Hunderte aus dem deutschen Raum.
Und euer Marktanteil? Wie kann ich mir den vorstellen in Deutschland? Könnt ihr den messen? Wo liegt der ungefähr?
Es ist schwer zu messen. Also ich würde, er liegt sicherlich noch im tiefen einstelligen Bereich. Ja? Also es kommt natürlich immer darauf an, wie definierst du Marktanteil? Marktanteil unter den von dir schon genannten Bewertungssystemen, Marktanteil innerhalb gewisser Sektoren, das heißt bei Banken zum Beispiel in Deutschland. Also ich würde uns da nicht mehr als 2-3% Marktanteil geben, sondern wir sind da wirklich noch in einer Phase, wo wir in den nächsten Jahren meines Erachtens nahezu unbegrenztes Potenzial haben, uns weiterzuentwickeln und natürlich auch dahin entwickeln wollen. Aber wir sprechen hier noch nicht über signifikante Marktanteile, die dann in irgendeiner Form für uns in Größenordnung kämen, wo wir das Gefühl hätten, wir stoßen an Wachstumsgrenzen.
Wir haben an vielen Stellen jetzt schon über das Thema KI gesprochen. Wo ist die KI denn eigentlich in der Bewertung enthalten? Wie viel KI steckt in so einer Bewertung drin?
Also vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, weil KI ist ja so ein absoluter Modebegriff geworden und so ein echter Hype. Also KI ist ja mal streng genommen nichts Neues. Ja? Also schon seit den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeiten wir, nicht wir als Unternehmen offensichtlich, aber ist dieses Feld der künstlichen Intelligenz ein Forschungsgebiet. Wenn wir heute von KI sprechen, dann meinen wir ja eine Auskopplung oder die letzte Entwicklungsstufe, ja, im Wesentlichen Generative Pre-Trained Transformers, also die GPT-Welt und die Möglichkeit, große Sprachmodelle, Large Language Models, wie das ja mittlerweile gemeinhin heißt, einzusetzen. Insofern, ich muss da ein bisschen differenzieren, was genau meinen wir, wenn wir von KI sprechen, ja, um da vielleicht auch weder die Zuhörer zu überfordern, noch in irgendeiner Form um hier Dinge zu reklamieren, die ja erst beginnen, sich zu bilden. Aber ich will es hier mal ein bisschen plastischer machen. Also wenn du mich konkret fragst, wo steckt bei Pricehubble in der Bewertung KI? Also wir haben bei Pricehubble natürlich und seit Beginn an arbeiten wir mit KI-Systemen. Das heißt, Pricehubble gäbe es überhaupt nicht ohne künstliche Intelligenz-Algorithmen, die wir einsetzen von dem ersten Tag der Firma an. Wie sieht das aus? Also ich mache dir mal ein Beispiel auf der Kreierung der Datenbasis. Also wir nutzen Informationen aus Bildern, beispielsweise Property-Bildern, um Qualität und Zustände zu kalibrieren. Wir nutzen satellitenbasierte Bebilderungen, um zu verstehen, wie sind beispielsweise Näheverhältnisse eines Objektes hin zu gewissen Infrastrukturpunkten, Autobahnen, Straßen, Zugverbindungen, aber auch Seen oder sonstigen Elementen, die Lagen charakterisieren. Wir nutzen KI, um Vergleichspunkte zu definieren. Also wenn du beispielsweise klassisch wie früher, ich hatte eben über das Thema lineare Regression gesprochen, wenn du klassisch wie früher hingehst und gibst ein, ich weiß nicht, ja, eine gewisse Adresse, die du gerne bewerten möchtest, dann hast du üblicherweise einen Kreis um diese Adresse gezogen, einen Radius von je nach Lage, ja, in verdichteten Gebieten ein kleinerer Radius, 500 Meter, 1 Kilometer, in größeren Gebieten 3, 5, 10 Kilometer und hast innerhalb dieses Radius Vergleichsobjekte gesucht. So war die klassische Art und Weise, wie wir bewertet haben in der Industrie und wie immer noch bewertet wird. Wenn du eine KI eine solche Bewertung machen lässt, dann trainieren die Systeme, sich ihren Vergleichsrahmen selber zu setzen. Wenn du das bebildern würdest, sähe es dann aus vielleicht wie ein Spiegelei. Das heißt, du nimmst Objekte mit in den Vergleichsraster, das liegt vielleicht 10 Kilometer weg, obwohl es eine verdichtete Fläche ist. Aber warum? Weil dieses Objekt, das da einbezogen wird, eine viel höhere Charakteristika hat, die vergleichbar sind mit dem zu bewertenden Objekt, als ein Objekt, das vielleicht 100 Meter weiter verkauft wurde oder im Angebot stand. Das heißt, hier wird Intelligenz der Systeme genutzt, weil wir das System selber suchen lassen, wenn du so möchtest, und so in die Lage versetzen, dass die Modelle sich trainieren und verbessern mit Hilfe von ja, am Ende das, was es am Ende das Wort ausmacht, mit wirklich Hilfe künstlicher Intelligenz. So spielt das hinein in die Bewertungssysteme. Ein weiteres Bereich betrifft, wenn du Machine Learning arbeitest, dann ist Data Cleaning, also das Säubern großer Datenstämme, ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt, die Deduplizierung von Datensätzen erfolgt bei uns über KI. Wir nutzen AI, um zum Beispiel duplizierte Listings zu identifizieren und wieder herauszulöschen aus dem Datenstamm, um natürlich am Ende des Tages nicht Verzerrungen und Verwerfungen auszulösen auf den Bewertungsalgorithmen, die aus der reinen Duplizierung des identischen Objektes passieren. Das sind so Beispiele, in denen wir KI-seitig in der Bewertung oder in der bewertungsnahen Datenarbeit arbeiten. Da gehen wir natürlich deutlich darüber hinaus. Ich hatte am Anfang gesprochen, dass wir jetzt KI häufig als Natural Language Processing Tools verstehen, mit dem Hype, der jetzt in den jüngsten Monaten darum entstanden ist. Und auch da sind wir natürlich aktiv. Also wir haben ja die ersten Auskopplungen auf der Kundenseite, wo wir Kundenfeatures lanciert haben, die solche Elemente berücksichtigen. Japan und Frankreich waren da bei uns zwei Länder, die absolut führend sind innerhalb des Pricehubble-Universums in dem Ausrollen von KI-gestützten Kundenschnittstellen-Tools. Und das ist natürlich ein weiteres Thema, wo für uns außerhalb der Bewertung auf der Internetseite internen Seite sozusagen, auf der externen, auf der Kundenseite heraus, wir immer stärker beginnen, die Möglichkeiten, die uns KI hier bietet, einzusetzen für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens.
Wenn wir gerade mal bei den beiden Beispielen bleiben, also das japanische Unternehmen, was du gerade, oder die Referenz, die du gerade genannt hast, von der habe ich, glaube ich, gelesen, das ist Mitsubishi in Japan, die so einen Generative AI-basierten Chat gelauncht haben, der ist in Beta, wo Pricehubble verbaut wird. Kannst du uns da mal abholen? Was ist das Besondere da an diesem KI-basierten Makler-Chat?
In diesem Fall ist es auf der einen Seite ein Makler-Chat, also ein Chat für den professionellen End-User und wiederum seinen Endkunden. Es ist aber auch Mitsubishi ist eines der allergrößten Asset-Manager und Portfolio-Eigentümer im japanischen Markt. Das heißt, wir setzen es auf der Portfolio-Seite hier ein. Und was wir hier machen oder gemeinsam entwickelt haben, ist die Möglichkeit, dass wir sprachbasiert mit den Modellen interagieren können. Das heißt, du kannst mit den Tools eine intelligente Konversation führen zu einzelnen Objekten und zu deinem Portfolio, je nachdem, welchen Blickwinkel du da anlegst. Und du kannst diese Konversation auch öffnen für deinen Endnutzer. Das heißt, ein musst du dir so vorstellen, dass ein Käufer eines Objektes beispielsweise in der Lage ist, fortlaufend, wir hatten am Anfang schon über das Thema Property Tracking gesprochen, fortlaufend mit seinem Cockpit zu interagieren und diesem Cockpit Fragen zu ermöglichen, auf die das Tool dann antwortet, und zwar sowohl durch textliche Antwort, aber auch durch Bebilderung, durch Visualisierung, durch Grafiken, also durch eine Verkettung von Output-Formaten, die wir hier hineingebracht haben. Und das ist erstmalig geschehen. Das ist das erste Mal im japanischen Markt, ich würde auch sagen, sehr weit in der globalen Welt, dass wir in der Lage sind, hier Toolwelten zu kreieren, bei denen wir einen Berater ergänzen. Ich würde ganz bewusst nicht sagen ersetzen, weil es geht nicht um Ersatz, es geht um Empowerment, es geht um die Möglichkeit, skalierbar mit sehr viel mehr Kunden künstlich personalisiert in Kontakt zu treten. Und das ist ein herausragender Zwischenschritt auf all dem, was da sicherlich noch kommen wird in den nächsten Jahren. Aber das ist etwas, was uns natürlich auf der einen Seite stolz macht, auf der anderen Seite wir auch an der Lage sind, diese Dinge jetzt schon zu kommerzialisieren mit Mitsubishi. Das ist ein wichtiger Punkt. Also auf der KI-Welt wird ja auch sehr viel behauptet und dann bleibt es am Ende des Tages bei nicht kommerzialisierten Use Cases. Ja, wir sind ein Unternehmer, wir wollen das Unternehmen natürlich weiterentwickeln und auch in der Lage, unsere Kunden in die Lage versetzen, damit Werte zu generieren.
Ich muss gerade an Aleph Alpha denken, die in Deutschland gerade Schlagzeilen gemacht haben, weil sie zwar der deutsche Leuchtturm im Bereich KI sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wohl mit marginalen Umsatzvolumina, ne? Also wo sozusagen der Hype sich nicht ansatzweise im Umsatz niedergeschlagen hat bis jetzt scheinbar.
Ja, und ich meine, es ist schön, wenn du dir das leisten kannst als Unternehmen. Ob das schön ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich ein Stück weit Teil genau dieses Hype-Phänomens geworden. Wir können und wir wollen das nicht. Also darum ist für mich dieses Performance-Element so wichtig. Wenn die Use-Cases, die damit entstehen und damit unterstützt werden können, nicht auch einen kommerziellen Hintergrund haben, sowohl für uns als Unternehmen, aber auch übersetzt in Werte, den wir damit schaffen, kommerziellen Wert, den wir damit schaffen für unsere Kunden, dann finde ich das deutlich weniger interessant. Dann ist es immer noch eine nette Spielwiese, auf der man sich austobt. Kann. Aber darum ist es mir so wichtig, dass wir hier in Situationen hineinkommen, wo wir echt Mehrwert leisten können. Und da ist natürlich die Möglichkeiten, die uns hier jetzt die letzte Ausbaustufe im Zuge von Large Language Models uns bietet, ist natürlich in unserer Welt eine herausragend potenzialstarke. Wir arbeiten mit riesigen Datenmengen, wir arbeiten mit sehr, sehr großen Kundenmengen. Das heißt, sind eigentlich so die natürlichen Zutaten für eine Welt, in der wir das Problem, in Anführungsstrichen, nicht über die Kraft des Beraters oder des manuellen Zugriffs lösen können, sondern uns erschließen müssen und wollen über die Ergänzung von manuellen Fähigkeiten, gerade in der Schnittstelle Transaktionen, wo sie herausragend sind, unverändert auch bleiben werden, meines Erachtens, aber diese ergänzen können, um natürlich das Klonen, den Digital Twin beispielsweise eines Beraters auf seinen Kundenstämmen und seinen Kundenbüchern. Das sind so Themen, die ich extrem spannend finde, weil sie nochmal das Kundenbankerlebnis nachhaltig verändern können. Und ja, wie wir es gerade bei Mitsubishi diskutiert haben, längst nicht nur im Bankenumfeld, sondern auch in der direkten Immobilienwelt, aber auch in der Welt von Asset Management.
Wenn du von Digital Twin sprichst, was meinst du dann konkret damit? Also ich kenne das zum Beispiel jetzt von in Deutschland Ugudu als Marktbegleiter von Matterport, die eben auch natürlich immer sozusagen die digitalisierte Version der Immobilie eben auch kreieren wollen. Ist das, was du meinst, oder hast du noch was anderes im Kopf?
Also die digitale Version der Immobilie ist gar nicht der Teil, den ich jetzt gerade in Bezug genommen habe, sondern ich habe mich bezogen auf den digitalen Twin des Beraters. Also sei es dein Finanzierungsberater, auch dein Anlageberater oder auch dein Makler. Also das Anführungsstrichen digitale Klonen dieser Rollen, weil wir durch diese Möglichkeiten, die wir hier durch AI, durch Generative AI bekommen, in die Lage versetzen, diesen Berater viel effizienter auf seinen Kundenstämmen zu arbeiten. Wir hatten darüber gesprochen, dass dein Finanzierungsberater dich nach deiner Transaktion die nächsten 9 Jahre typischerweise nicht wieder anrufen wird. Es sei denn, du zahlst deine Zins und Tilgung nicht. Aber ansonsten wirst du mit ihm nicht mehr in Kontakt treten, in allen meisten Fällen. Was wir hier tun können, ist, dass sowohl der Kunde durch die Möglichkeit, auf diese Tool zuzugreifen, eben besagte Fragen stellen kann, informiert wird, Alerts bekommt, Notifications bekommt. Aber wir können auch dem Berater massiv helfen. Hyperpersonalisierte E-Mail-Kampagnen beispielsweise, anstatt klassisch wie im Marketing Standard-E-Mails da, wo jeder das gleiche Element bekommt, ich weiß nicht, Immobilienpreise im Raum Köln 3% gewachsen, sprich mit uns. Von dieser Welt gehen wir hin und gehen in eine hyperpersonalisierte Welt hinein. Und der Content dafür kommt aus KI. Und dieser Content wird dann übersetzt in Output-Formate, die da heißen E-Mail, die da heißen Alerts, die da heißen jegliche Form von Unterstützung des Beraters in dem vertrieblichen Zugriff auf seinen Kundenstamm. Und das ist natürlich etwas, was ein Riesenschritt ist. Weil wenn du als Retail-Bankkundenberater hast du vielleicht, je nach Bank, irgendwo zwischen ich war 750 und 1500 Kunden, die du zu verantworten hast. Ist unmöglich, dass du die einmal im Jahr anrufst. Das wirst du nie tun. Aber wenn du in der Lage bist, mit diesen Kunden gefiltert in Kontakt zu treten über einen für dich vorbereiteten Content und nur noch auf Senden drücken musst und dann auch siehst, welche Informationen hat der Kunde sich gerade geholt aus dem Tool heraus, welche Informationen schlägt das Tool vor, dass du dem Kunden näher bringst, entstehen daraus neue Dialoge, die am Ende des Tages Geschäftspotenziale bedeuten. Und da ist es natürlich ein Riesengewinn. Es geht aber auch darüber hinaus, also ich hatte jetzt E-Mail Advisory genannt, wir boosten SEO-Pages, also das organische Finden, die organische Suche mit Gen-AI zukünftig. Wir werden also wirklich in dieses Feld immer stärker hinein investieren, um einfach am Ende unsere Kunden performanter zu machen und es ihnen skalierbar zu ermöglichen, einen sehr intensiveren Kundenkontakt aufrechtzuerhalten.
Was hältst du von Propensity-Modellen? Also jetzt mal konkret, ich habe das jetzt in Australien zum Beispiel bei der Rea Group, die denkt da sehr stark drüber nach. Die kann man zumindest in ihren Investor Relation Reports nachlesen. Also dass sie sozusagen auch eine Wahrscheinlichkeit ermitteln mit ihren Modellen, wie wahrscheinlich es zum Beispiel ist, dass eine Finanzierung notwendig ist, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Immobilienbesitzer den Verkauf angeht, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Sanierung ansteht. Diese Propensity-Modelle, ist das ein Hype oder ist das etwas, wo du auch sagst, das ist auch bei uns ein großes Thema, haben wir vielleicht schon losgelegt. Fiktion oder Wirklichkeit?
Ich glaube, es wird Wirklichkeit. Also es ist noch, glaube ich, ein Stück weit Fiktion, beziehungsweise ich glaube, man muss sich vielleicht von dem Traum lösen, den man da als Makler natürlich insbesondere hat, zu glauben, ich werde punktgenau auf den Kunden zugesteuert, der in den nächsten, ich sag mal, 30 Tagen seine Immobilie verkaufen möchte. Also einen echten Hot-Verkaufslead. Also das ist so die goldene Währung für jeden Makler. Ich glaube, an der Stelle ist ein Propensity-Model noch nicht. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich an diesen Punkt kommen wird. Wo ich aber sehr fest dran glaube, und dann bist du wieder bei Propensity-Modellen, ist, dass wir sehr viel besser zukünftig in der Lage sein werden, aus allen uns zur Verfügung stehenden Datenpunkten diejenigen zu ermitteln, die eben eine höhere Wahrscheinlichkeit ermöglichen, dass wir auf allfällige Verkäufe zusteuern. Also ich mache dir ein Beispiel, weil es mich gerade persönlich betrifft. Das Haus, aus dem heraus ich gerade mit dir telefoniere, das wir selber vor 2 Jahren gekauft haben, das hat in den letzten 12 Monaten, wurde das Haus links neben mir verkauft und jetzt aktuell steht das Haus rechts neben mir zum Verkauf. Jetzt hast du eine Situation, wo du wirklich unmittelbar angrenzende Objekte stehen zum Verkauf oder wurden verkauft. Jetzt musst du nicht glauben, dass unser Makler, auch ein sehr namhaftes Maklerunternehmen, eine solche Situation zum Anlass genommen hätte, zu sagen, ja, bei dir in deiner Nachbarschaft ist gerade offensichtlich eine Verkaufsdynamik. Was sind denn deine Verkaufspläne? Ja, und wohl wissend, dass das, ja, wir auch in diesem Fall eine temporäre Perspektive haben auf unseren Amerika-Aufenthalt. Also was ich damit sagen möchte, ist, dieser Datenpunkt der unmittelbaren Verkauf in der Nachbarschaft wird heute nicht übersetzen in einen vertriebslichen Impuls. Propensity Modeling hilft dir an dieser Stelle, weil es diese Näherung, die du hast, aus direkten Verkaufssignalen in der Umgebung, würde einem Makler, das hier angeschlossen ist an ein Price-Hubble-System, den Trigger geben, zu sagen, ruf den Kollegen an, informiere ihn und sei es nur aus der Neugierde heraus, die du natürlich hast, wenn deine Nachbarumgebung in Anführungsstrichen verkauft wird, was bekommt denn der Nachbar, was ist denn da der aktuelle Wert? Oh, ja, unser Immobilienkauf liegt jetzt 2 Jahre zurück. Das ist schon lange genug, dass du den Anschluss ein Stück weit verlierst, wenn du nicht professionell in dieser Umgebung tätig bist, um zu wissen, und bei mir, was heißt denn das aktuell? Ja? Also wird mein Objekt dadurch mehr wert, weniger wert? Was ist denn das aktuell im Wert? Da glaube ich sehr wohl, dass wir noch längst nicht an dem Punkt sind, wo wir die Datensignale intelligent genug aufnehmen, respektive als Industrie heraus nutzbar machen für Kundendialog. Das ist nur ein kleines Beispiel. Da hast du natürlich noch viel mehr, was Propensity Modeling ausmachen kann in dem Bereich, wenn du auch in Märkten arbeitest, bei denen du nicht nur Immobiliensignale auswerten kannst, sondern auch gewisse Lifecycle-Elemente. Das ist ein wichtiger Punkt. Also in Amerika haben wir offensichtlich andere datenschutzrechtliche Umgebung. Das heißt, du kannst auch hier beispielsweise ganz, ganz anders mit gewissen Lifecycle-Triggerpunkten umgehen und da viel mehr Daten heranspielen. Also ich sag mal, wenn sich deine Karrierefahrt ändert und das sichtbar wird, und das ist ja sichtbar im Web beispielsweise, du wurdest befördert oder hast eine neue Position, das sind Elemente aus der persönlichen Datenumgebung heraus, mit denen du natürlich Modelle füttern kannst und da heraus wieder Ansprache, Hinweise generierst, die da heißen, wird es nicht mal Zeit für eine Aufwertung deiner Immobiliensituation. Ne? Also darum, ich glaube, es ist eine wunderschöne Basis, mit der man hier arbeiten kann. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir punktgenau sagen können, der Nachbar XY möchte jetzt verkaufen.
Mhm. Also gerade kommt mir einfach der Gedanke, weil wir haben ja eben eine ganze Weile über Banken gesprochen. Auf dem Bankkonto machen sich ja auch viele Veränderungen, berufliche Veränderungen zum Beispiel über Gehalt, bemerkbar. Und mit den Daten kann ich ja auch eigentlich arbeiten. Als bankenverbundener Makler könnte ich ja auch meinem angeschlossenen Immobilienmaklerabteilung oder Unternehmen die Information geben, red doch mal mit dem, weil da hat sich gerade was Signifikantes verändert. Vielleicht ändert sich die berufliche Situation und auch die Wohnsituation. Das ist ja jetzt nicht total weit gesprungen oder doch?
Nein, ist überhaupt nicht weit gesprungen. Und darum sage ich ja, wenn du als Unternehmen Hunderttausende von Kundenbeziehungen hast, wenn du als Bank zu diesen Kundenbeziehungen sogar laufendes Zahlungsverkehrsverhalten zur Verfügung stehen hast, kannst du hier unfassbar viel mehr machen, als in der Vergangenheit getan ist. Und das ist ja das, was mich auch so reizt, mich in dieser Thematik unternehmerisch zu betätigen, weil wir können Banking viel, viel besser machen. Und wir müssen uns mal lösen von dieser Lethargie in dieser Industrie und von dieser Komfortzone, in der wir da immer noch sind. Und wir müssen mal beginnen, dem Kunden das anzubieten, was A, der Kunde will und was heute technologisch darstellbar ist. Ja? Und ich glaube, es ist ja mitnichten so, dass es der Kunde nicht möchte. Das ist immer das, was mich fasziniert. Du kriegst immer wieder den Pushback kundenseitig, unser kundenseitig. Naja, aber wir wollen das dem Kunden nicht zumuten. Ja? Und ich sage, lass es doch den Kunden entscheiden. Ja? Also wenn der Kunde es nicht möchte, kann er es ja einfach abwählen. Also wir haben in verschiedensten Situationen Opt-out-Möglichkeiten, wenn der Kunde es nicht möchte. Aber du wärst überrascht, wenn ich dir sage, es gibt dieses Element der Kundenbeschwerde nicht. Es gibt dieses Element nicht, dass sich ein Kunde beschwert darüber, dass seine Bank oder sein Finanzpartner ihm Informationen anbietet, die ihn und seine persönliche Liegenschaft oder ihre persönliche Liegenschaft betreffen. Das gibt es einfach nicht. Darum, das Problem oder in Anführungsstrichen ist nicht der Kunde. Im Gegenteil, der ist viel offener, viel weiter. Die Bank muss sich im Kopf ändern und muss endlich beginnen, in Deutschland sowieso aus dieser Veränderungsdepression und dieser Schwierigkeit mit Innovation und Technologie umzugehen, mal den nächsten Schritt zu machen und von diesem geht nicht in und früher war alles besser, in eine Welt zu kommen, die da heißt, wir gehen unverkrampfter mit diesen Themen um. Und wir experimentieren, wir lassen am Ende des Tages diejenigen entscheiden, auf die es wirklich ankommt. Und das ist eben der Endkunde, der professionelle Nutzer dieser Technologien.
Also wenn man sich so die Baufinanzierung anschaut, jetzt gerade von Eigentumswohnungen und auch von Familienhäusern, zumal in Metropolregionen, wo ich viele Datenpunkte habe, ist für mich jetzt schwer vorstellbar, dass da zukünftig noch ganz viele Menschen drauf arbeiten werden als Baufinanzierungsberater. Das ist ja hochstandardisierbar.
Das ist so. Es ist hochstandardisierbar. Ich glaube immer noch, der Wert des, und wir sehen das ja, ich meine, bei allem Erfolg von Online-Modellen im Baufinanzierungsgeschäft, die großen Marktanteile haben immer noch die Häuser, die eine physische Kundenschnittstelle haben. Und ich meine, ich habe es selber erlebt durch den Aufbau meines eigenen Geschäftes in dem Umfang. Ich hätte nie auf die Filiale und den Berater verzichten wollen. Ja, investorenseitig ist das attraktiv, weil Geschäftsmodelle günstiger werden. Aber aus einer Kundenseite heraus ist das am Kunden vorbei geplant. Darum, ich würde nie an den Punkt kommen wollen, dass wir für diese Transaktion, weil sie so wichtig ist, weil sie so einmalig ist oder so selten vorkommt für den Kunden, und weil sie mit so vielen Fragen und Komplikationen behaftet ist, die menschliche Schnittstelle komplett herauszumachen. Das ist gar nicht das Ziel. Aber diese übertriebene Selbstsicherheit des Bankers zu sagen, bevor der Kunde mit Objekt bei mir auf dem Schoß sitzt, kümmere ich mich nicht um ihn und sobald ich ihn finanziert habe, erlaube ich mir auch den Luxus, mich 10 Jahre nicht mehr mit ihm zu beschäftigen. Ja, diese Art von Selbstverständnis, die wollen wir durchbrechen. Und das ist so hochpersonalisiert möglich und so skalierbar möglich, dass es uns an der Stelle einfach ein immer großer Anspruch ist, hier Banken zu helfen, in neue Betreuungs- und Beratungswelten hineinzufinden. Und zwar sowohl auf der Finanzierungs- wie auf der Anlageseite.
Du hattest jetzt eben noch einen Player in Frankreich erwähnt, der mir jetzt noch nicht bekannt ist. Was ist der Anwendungsfall in Frankreich bezüglich KI?
Also wir haben in Frankreich im letzten Jahr ein Unternehmen gekauft, das heißt Urbanese, mittlerweile eine hundertprozentige Priceable-Tochter. Und Urbanese hat auch ein KI-gestütztes Modell in den französischen Bauentwickler- und Bauträgermarkt eingeführt. Urbanese ist das erste Unternehmen, was es geschafft hat, zumindest meines Wissens nach, was es geschafft hat, hier ein Modell zu entwickeln, wo wir gewisse Datenstämme, Listings zum Beispiel, kombinieren können mit Datenpunkten vor Ort. Das heißt, der Investor in diesem Fall, der Bauträger, kann hingehen und dem Tool Fragen stellen zur regulatorischen Anforderungen für diese Land- oder bebaute Fläche, um die es geht und kann an der Stelle zugreifen auf alle regulatorischen und rechtlichen Einschränkungen, die eine Entwicklung dieses Platzes mit sich bringen würde. kann auch hingehen und mit dem Tool interagieren, um beispielsweise gewisse Bauvorhaben abzutesten. Also würde hier eine Zweizimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung sich anbieten in der zu bebauenden oder zur Entwicklung stehenden Fläche. Also diese Form von intelligenter Möglichkeit der Interaktion ermöglichen wir in diesem Fall. Und das sind das ist live, das ist im Einsatz, das wird von Kunden genutzt und das ist einfach ein sehr schöner Anwendungscase, wo wir beginnen, auch in diesem Fall mit Language, also mit wirklich der letzten Generation von Language-trainierten Modellen, die Interaktionsoberfläche zwischen unserer Datenwelt einerseits, unserer Produktwelt und der Eingabe- oder Nutzerwelt zu vereinfachen und natürlich viel angenehmer zu machen. Und da wir natürlich durch diese Anfragen auch lernen, das heißt, es ist aber extrem spannend auch zu sehen, welche Fragen werden diesem Tool gestellt. Das hast du ja nicht, wenn du statische Eingabemöglichkeiten hast, dann siehst du nur, dass der Kunde eintippt, aber du siehst nicht, was dem Kunden am Ende gedanklich vorgeht. Aber diese Fragen, die da zurückkommen, die sind natürlich für uns extrem wertvoll, weil sie uns durch Auswertung am Ende zeigen, in welche Richtung müssen wir das Produkt weiterentwickeln. Wie machen wir es noch besser? Wie können wir unsere Modelle noch besser trainieren auf diese auf die Nutzerumgebung, die mit unseren Tools arbeitet.
Ja, das trifft sicherlich auch auf die japanische Mitsubishi KI-Innovation zu. Auch da werden ja sicherlich die Eingaben und Fragen der Nutzer dann auch ausgewertet und genutzt, um es insgesamt besser zu machen. Was habt ihr sonst in der Pipeline, auf das sich eure deutschen Kunden freuen können?
Es ist aber ganz wichtig, das, was ich am Anfang schon oder zwischendurch erwähnt hatte, dass unsere deutschen Kunden jetzt auf eine Modellierung in unserem Deutschland AVM stoßen, die zertifiziert ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein aus Rechtssicherheit heraus, aus Belastbarkeit heraus, ein ganz wesentlicher Durchbruch, der uns hier ermöglicht, eben über der gesamten Strecke nicht nur in der Lead-Generierung und Bestandskundenmanagement zu arbeiten, sondern auch im echten Underwriting. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben weiter in Deutschland, aber auch in anderen Märkten, aber in Deutschland natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, haben wir die Energie- und ESG-Themen, die wir sehr stark fokussiert weiter ausbauen. Wir haben hier ja schon früh die ersten Auskopplungen im Markt, auch im Einsatz, zum Teil auch in Partnerschaft, ich hatte da schon die Sparkasse erwähnt, hier aufgebaut und werden das weiter ausbauen. Das ist ein zweiter Punkt, auf den wir man sich aus meiner Sicht klar weiter freuen kann, weil es einfach so ein wichtiges, ein brennendes Thema ist. Und das nicht nur aus der Einzelkundenoptik heraus, sondern ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Baustein hier ist, die Portfoliooptik. Das dürfen wir echt nicht vergessen, wie verloren häufig große Bilanzträger sind in der Frage, wie fange ich denn einfach an? Also ich habe hier ich habe ein Ziel, ein strategisches Ziel, das ich mir als Unternehmen stelle. Ich möchte irgendwo Net Zero sein bis 20 XY. Oder ich habe eine regulatorische Auflage, mein Portfolio zu verstehen. Ich weiß aber schlichtweg nicht, wo ich anfangen soll, weil mir die Datenpunkte fehlen. Also hier wieder dieses intelligente Data Enrichment mit Fokus ESG auf bestehenden Portfolien, um da heraus dann eine Welt zu machen, die sowohl dem Portfolio-Management hilft, aus einer Risikomanagement-Perspektive, aus einer Underwriting-Perspektive, sprich als Impuls hinein in die vertriebliche Welt und aus einer Endkundenwelt heraus. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Also dieses Thema ESG-Portale wird für uns ein wichtiger Bestandteil sein. Und vielleicht als letztes das Thema, über das wir eben relativ ausführlich gesprochen haben, die KI-Welten, in der wir uns bewegen. Da machen wir natürlich nicht Halt an der deutschen Grenze, sondern wir werden sicherlich versuchen, so viele wie möglich der Auskopplungen, der Entwicklungen, die wir in diesem Fall anstoßen, die in anderen Ländern schon pilotiert oder im echt Live-Einsatz sind, auch auf den deutschen Markt hineinzutragen. Das heißt, ich hatte eben von hyperpersonalisiertem Content gesprochen. Das sind Themen, die werden wir auch in den deutschen Markt hineinbringen. Wir haben mittlerweile Smart Apps, wie wir das nennen. Das heißt, eine sehr einfach umsetzbare Möglichkeit, unsere Datenblöcke in einer lokalen Umgebung des Kunden zu integrieren. Also es ist mitnichten so, dass da riesige Integrationsprojekte laufen müssen, sondern es geht sehr schnell über dieses Smart-App-Verfahren Datenblöcke in der kompletten Visualisierung des Kunden einzusetzen. In diese Datenblöcke werden wir Gen-AI-Features integrieren. Ein wichtiger Baustein werden des Angebotes von Priceable in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich.
Hört spannend an. Macht Lust auf die Zukunft.
Finde ich gut. Das hoffe ich. Ja.
Und was ist so deine Vision, wo das Ganze hingeht? Wenn wir jetzt mal 5 Jahre weiter sind im Jahr 2029, wie sieht da die Immobilienbewertung und Baufinanzierung aus in deiner Welt?
Also in meiner Welt gehen wir in ein anderes Bankkunde-Modell, als wir es in der Vergangenheit getan haben, vor allem aus der Finanzierungsoptik heraus. Wir verlassen ein extrem transaktionsfokussiertes Modell und bewegen uns hin in ein technologisch unterstütztes, durch dynamische Daten dynamisiertes Beziehungsmodell. Und wir lassen was Banken heute vorgeben zu haben, eine Kundenbeziehung, aber de facto eine Kundentransaktion haben, zu dem werden, was es eben, dass das Wort eigentlich ausmachen sollte, eine echte Beziehung. Das heißt, wir schaffen hier Erlebniswelten in der Schnittstelle Kundenbank, die wir in der Vergangenheit nie erlebt haben und die für dem Endkunden einen aus meiner Sicht erheblichen Mehrwert geben, weil sie massiv Transparenz erhöhen, weil sie viel mehr Hilfestellung erfahren, Informationen bekommen, als es in der Vergangenheit jemals der Fall war. Also mit anderen Worten, eine konsequente Veränderung des Kunde-Bank-Modells der Gegenwart hinein in eines, bei dem dynamische Daten und Performance-Modelle aus meiner Sicht nicht mehr wegzudenken sind. Das ist für mich echt der Mehrwert, und in diesem Mehrwert spielt die Immobilienbewertung unverändert eine ganz große Rolle, weil es natürlich ein ganz zentraler Baustein ist einer Perspektive auf dein persönliches Vermögen und auf die Frage, wie ich mit diesem Asset Immobilie umgehe.
Ja, spannend. Dann müssen wir auf jeden Fall spätestens in 5 Jahren uns wieder verabreden und darüber sprechen, wie viel von der Vision auch in der Wirklichkeit dann vor allen Dingen auch, sagen wir mal, in der technologischen Herausforderung in der Bankenwelt, da ist sicherlich der größte Stolperstein oder das größte Hindernis, das wegzuräumen gilt, sich in die Banken-IT dann eben auch rein integrieren zu können. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das über Smart Apps dann minimal invasiv gelingen kann.
Finde ich gut. Sehr gerne. Würde mich auch freuen.
Stefan, also auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit. Wir haben doch da jetzt sehr viel auch über die Zukunft und deine Vision gesprochen, was schon alles an Technologie zum Einsatz kommt, wo es zum Einsatz kommt, wo es auch Mehrwerte generiert, was Herausforderungen sind und wo sich das Ganze hin entwickeln kann. Super spannend. Vielen Dank dafür, dass du uns hier mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Dann stellt sich die Frage, wer kann denn deine Ausführungen hier aus deiner Sicht sehr gut ergänzen als einer der nächsten Immokaiser-Podcast-Gäste? Welchen Gast kannst du mir ans Herz legen?
Na, da würde ich doch aus unserer gemeinsamen Nähebeziehung den Max Eberl direkt mal ins Gespräch bringen. Er musste ja wahrscheinlich gerade Immobilien in München kaufen. Insofern gucken wir mal, was da... Nein, aber davon abhängig. Ich weiß nicht, war der Thomas Peters schon mal bei dir in deinem Podcast, Robert, der Gründer und CEO von jetzt mittlerweile der Bildhausgruppe?
Nein.
Das würde ich mir vorstellen, ist für deine Zuhörer und für alle ein echter Gewinn. Sehr inspirierender Kopf. Jemand, der mit der Baufi 24 und den dann anstehenden Akquisitionen und der jetzigen Bildhausgruppe sicherlich einer der umtriebigsten Kollegen ist in der deutschen Immobilienbranche. Also das würde mir spontan einfallen. Sonst habe ich sicherlich viele interessante Gesprächspartner, die jetzt nicht zwingend aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber vielleicht noch an der Stelle den einen oder anderen Impuls in deinen Podcast geben können, weil wir, ich glaube, auch immer stärker über die Internationalität der Branche sprechen sollten, weil es gibt sehr, sehr viele Impulse und sehr interessante Impulse aus unterschiedlichen Märkten. Du selber hast eben Australien angesprochen, aber es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie am Ende des Tages klein die Welt ist, weil sie doch immer wieder zurückführt auf die gleichen Fragen. Wie können wir Kunden besser betreuen? Wie können wir Immobilie besser verstehen? Und das Ganze in den Schichten, ja, es ist ja unabhängig von den nationalen Datenstämmen, ein völlig globale Story, über die wir hier sprechen. Darum, wenn du da internationale Kollegen auch wieder einladen möchtest, dann kann ich dir da sicherlich den einen oder anderen noch gerne empfehlen. Ne?
Wo wir über international sprechen, jetzt im US-amerikanischen Markt ist ja der Ryan Serhant besonders schillernd. Wie bewertest du das, was er da macht? Also, er hat ja unglaubliche mediale Aufmerksamkeit. auch nicht zuletzt natürlich dank Netflix und seinem Owning Manhattan Serie, die ja mittlerweile am Start ist. Aber wenn ich mir so das auf der Webseite sein Angebot anschaue, von Social Media Studio hochprofessionell aufgezogen über eine Academy, die sehr umfangreich ist, wie bewertest du das?
Ich glaube, es ist natürlich ein sehr auf ihn zugeschnittenes Geschäftsmodell, über das wir da sprechen. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr, sehr, ja, eine sehr bekannte Figur in der hiesigen Branche. Ich sehe das jetzt für mich nicht als ich sag mal, die große technologische Inspiration oder die große Marktveränderung, sondern tatsächlich als sehr reichweitenstarkes, sehr medial unterstütztes Engagement, was er da zeigt. Hohe Hochachtung am Ende des Tages vor dem, was er da aufgebaut hat. Also das ist schon beeindruckend zu sehen. Es ist ja nicht einfach, an diesem Markt Aufmerksamkeit zu bekommen und die kriegt er mit Sicherheit.
Also es ist eher ein Medienunternehmer mit angeschlossenen Vermittlungstätigkeiten, ne?
Das ist so. Und wir haben ja auch einzelne Kollegen, ich meine, du kennst vielleicht den Investmentpunk in Österreich. Auch ein sehr, sehr schillernder Kopf. Auch jemand, mit dem wir eng in Kontakt stehen. Ich sag mal, eine andere Perspektive, aber auch eine Mischung aus ich sag mal, Immobiliengeschäftsmittel einerseits und sehr, sehr medial pointierter Darstellung. Insofern, ich glaube, diese Welt, in der wir uns da bewegen, gerade in der mobilen Welt, die hat immer gewisse Lichtgestalten angezogen und erlaubt natürlich dort auch, ich sag mal, jede Form der Darstellung. Das macht spannend. Das ist eine sehr, sehr, sehr bunte Welt. Das ist auch gut so.
So ist es. Also mit einer bunten Welt kann man wunderbar diesen Podcast beschließen. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights und an euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und weiter geht's in zwei Wochen mit der nächsten Immokaiser-Podcast-Folge und auf Wiederhören.
Vielen Dank, Robert. Auch von mir. Alles Gute.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.